Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß.
Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Nach dem 1:1 Unentschieden unseres MSV Duisburg gegen die Mannheimer. Und dementsprechend, ihr seht schon am Sendungstitel, geht's vermutlich zu, ich sage mal, mehr als 98% bzw. 99% in die Regionalliga West. Darüber werden wir heute Abend sprechen. Ich begrüße wie immer an meiner Seite den guten Micha und möchte mich zusätzlich einmal für knapp 8000 Aufrufe in der vergangenen Woche bedanken bei euch allen da draußen. Das war natürlich eine Wahnsinnssendung und eine Wahnsinnsquote. Es wäre schöner, wenn es bessere Anlässe dafür gäbe, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Deswegen mein Dank nochmal und schönen guten Abend an den Micha.
Ja, schönen guten Abend und schönen lieben Dank auch von meiner Seite. Tachchen.
Ja, das ist aber kurz und knapp.
Tachchen. Pass auf, Stefan, bevor wir zum MSV kommen, 3 Punkte für dich, komm.
Ich hatte sogar heute 3 Punkte, aber dann mach du. Ich hatte gedacht, ich bin dran. Hatte ich letzte Woche an dich?
Ich weiß gar nicht. Komm. Wir können, pass auf, wir beide können doch nur eben Smalltalk halten für 2 Minuten. Und der Chat verrät uns, wer letzte Woche die 3 Punkte beantwortet hat. Ja. Wie geht's dir?
Ehrlich gesagt, geht so.
So wie jetzt? Also ich rede jetzt nicht vom MSV, ne?
So. Ja, auch da geht so. Ich bin im Moment, körperlich sehr angeschlagen, sagen wir es mal so.
Okay.
Ja, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber...
Okay. Mhm. Das, ich bin auch durch. Also, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ne? Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag jetzt 35 Stunden gearbeitet. Ich bin platt. Und dann jetzt auch noch über Schommers Fußball zu sprechen, ist genau das, worauf ich jetzt noch Lust habe.
Aber ich denke mal, du hast es ja mitbekommen. Zumindest hat mich heute mal das Stadionerlebnis ein bisschen aufgeheitert. Hast du gesehen, wo ich war?
Wo warst du? Du warst in Oberhausen, oder?
Nee, in Wattenscheid.
Wattenscheid, oh, ja, die beste Bratwurst.
Ey, mega, mega. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, weil ich mir vorher noch zu Hause was gemacht hatte, boah, dann nicht jetzt nachher im Stadion nochmal eine nachziehen, aber ich konnte nicht anders. Ich musste mir dann innerhalb der Pause nochmal eine Wurst holen.
Die ist halt auch lecker.
Ja,
wirklich. Die ist halt SG, Wattenscheid 09.
Beste Hymne, definitiv. Also nach unserer natürlich, ne? Klar.
Ja, abgesehen davon, dass wir jetzt hier wirklich Quatsch erzählt haben, die letzten 2 Minuten hat auch keiner verraten, von wem die 3 Punkte kamen.
Aber ist doch egal.
Pass auf, Stefan, dann machen wir abwechselnd.
Ja, okay, dann hast du jetzt vorgelegt, ja?
Von mir aus kann ich vorlegen.
Ja, dann leg du vor.
Die Meisterschaft von Bayer Leverkusen macht emotional mit mir, ..
Emotional auf jeden Fall gar nichts. Als Fußballfan des Fußballspiels würde ich sagen, total gut und toll und auch schön. Für den deutschen Fußball mit Sicherheit auch mal wieder eine Abwechslung. Und ich habe mir unter anderem jetzt nicht natürlich gerade aufgrund des Streams das Spiel ansehen können, aber ich habe unter anderem in der Europa League am Donnerstag das Ganze verfolgen können. Das hat mich dann halt schon spielerisch begeistert, aber emotional, wenn du jetzt sagst, Bayer Leverkusen, und ich kenne dich ja so ein bisschen als Traditionalist, jetzt holt mich jetzt nicht komplett aus dem Sattel, ne? Also vom Fußballerischen würde ich sagen, Top 1A. Ich glaube, da gibt es in Europa kaum was Besseres derzeit. Ja, und absolut verdient.
Ja, ich habe da mit einem Mitspieler von mir, von den alten Herren, auf einem Geburtstag vor kurzem drüber gesprochen, der Leverkusen-Fan ist. Ja, sie gibt es. Und ich habe dann gesagt, das ist alles schön und gut, so wie du gerade auch sagst. Aber solange ungleiche Verhältnisse herrschen in der Fußball-Bundesliga. So, weiß ich nicht, Frankfurt steckt irgendwie fast alles ihrer Kohle, die sie über die Europa League gewonnen haben, in das Corona-Loch. Und Konzerne ziehen einfach die Bilanz glatt bei Wolfsburg, Leipzig oder Leverkusen. Und das sind halt die Sachen, die mich halt tierisch nerven. Das muss man trennen können. Das ist richtig beschissen, dass noch keine gleichen Verhältnisse herrschen. Entweder 50+1 muss abgeschafft werden oder diese 4 Vereine gehören nicht in die erste Liga. Ansonsten muss man schon sagen, Xavi Alonso, ey, Respekt, ne? Mit Leverkusen, mit dieser Mannschaft, ja, die ist auch teuer zusammengekauft worden. Aber seit 43 Spielen ohne Niederlage, das gab es nur einmal bei Juventus irgendwie noch. Und ansonsten, wenn die jetzt bei West Ham nicht verlieren, dann sind die alleiniger Rekordhalter in Sachen ungeschlagen sein in Pflichtspielen. Muss man voneinander trennen können.
42 Spiele derzeit ungeschlagen, bräuchten jetzt noch das eine und hätten dann 43. Wer ist Platz Nummer 1? Weißt du es noch? Ich glaube Juventus Turin, kann das
Ich
sein?
sag ja, Juve und Leverkusen
Ah, okay.
momentan punktgleich
Okay.
oder spielgleich.
Jetzt muss man zu weit dazu sagen, ich finde, in den letzten Jahren gab es zumindest in der Bundesliga immer dann doch noch ein Überraschungsteam, das vorne mit reinstoßen konnte, ne? Also wenn wir jetzt gerade über Ficole und Konzerne sprechen, ich meine, der VfB Stuttgart steht ja gerade zum Beispiel diese Saison dafür, dass es auch anders geht. Und in den letzten Jahren war es ja
Ja,
auch.
auch da kommt ja Investorenkohle, ne? Ist
Ja
jetzt
gut,
nicht so, dass
aber
da
ohne
kein
Geld
Geld.
geht ja heutzutage auch gar nichts, ne? Also
Ja,
dass
also.
jetzt der SC Freiburg, obwohl sie geile Jahre hinter sich haben, jetzt auf einmal deutscher Meister wird,
Ja, alles gut, aber
ist
da ist
natürlich
die
auch sehr
Arbeit, du hast
ambitioniert,
schon
ne?
recht.
Ne?
Du hast schon recht, die Arbeit in Stuttgart ist schon auch extrem erwähnenswert. Die werden wahrscheinlich in die Champions League einziehen. Und dann muss man, wenn wir mal ganz kurz den Schwenk mal eben zur Nationalmannschaft machen, da sind wir ja demnächst mit Wimpeltausch, lass diesen Punkt bitte diesmal weg, sind wir ja demnächst bei Wimpeltausch mit der nächsten EM-Folge auch wieder am Start Mittwoch. Wenn man jetzt mal Stuttgart und Leverkusen nimmt, dann muss Julian Nagelsmann aus diesen beiden Erfolgsmannschaften seine Mannschaft zusammenbauen und alles andere muss zweitrangig sein.
Jetzt kommt erst eine Frage und dann kommen deine drei Punkte. Frage kannst du nur mit Ja und Nein beantworten und dann würde dementsprechend der Punkt kommen, ja? Ich habe gestern Abend das aktuelle Sportstudio geguckt.
Ich habe gestern nur gearbeitet, seit Freitag bis heute Abend 18 Uhr.
Okay. Friedhelm Funkel, Punkt, Punkt, Punkt.
Ist Trainer von Kaiserslautern. War der im Sportstudio?
Ja, der war gestern da. Der war
Ist
gestern.
irgendwas Dramatisches passiert?
Nein, aber es war natürlich sehr, sehr sehenswert. Also könnt ihr euch mit Sicherheit in der Mediathek nochmal anschauen. Für als jemanden, der natürlich das Ganze auch damals mitbegleitet hat, in seiner quasi ersten Trainerstation beim MSV, wie er dann quasi den MSV ins Pokalfinale geführt hat,
Okay.
in mehrere geile Saisons. Und
Okay.
das Ganze endet ja jetzt mehr oder weniger bei seinem, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, ich glaube, es ist sein Heimatverein, beim
Ja,
ersten
zumindest
FC.
als Spieler. Ja,
Genau,
genau.
ersten FC Kaiserslautern mit 70 Jahren nochmalig im Finale des DFB-Pokals.
Und jetzt gib mir diesen Punkt bitte nochmal. Ich vervollständige.
Friedhelm Funkel, Punkt, Punkt, Punkt.
Hätte uns, wenn wir ihn in der Winterpause geholt hätten, den Klassenerhalt gebracht.
Glaube ich auch. Glaube ich
Und ich
auch.
glaube, er hätte es gemacht.
Boah, das wäre richtig. Boah, ey,
Ich glaube, er hätte es gemacht.
das wäre richtig geil gewesen.
Weil da war bei Kaiserslautern noch nicht davon zu reden in der Winterpause. Und ich glaube, er
Ich
hätte es gemacht.
frage den nächste Mal, wenn ich den sehe. Der spielt ja hier mehr oder weniger öfter mal. Ja, im Moment wahrscheinlich nicht, weil er in Kaiserslautern angesiedelt
Anderes Ding,
ist.
bisschen
Ja.
entfernter,
Nee,
ja.
nee, aber der spielt öfter mal hier in der Gegend Tennis. Der ist richtig fit. Der ist ein richtig cooler Typ und kam gestern sowas von sympathisch auch mal wieder rüber. Also Wahnsinnstyp und absolute Legende generell im deutschen Fußball. Ja, Michael, und da kommen wir auch schon zum MSV. Also von den Legenden und von Friedhelm Funkel und vom DFB-Pokalfinale kommen wir jetzt auf den MSV Duisburg zu sprechen. Und wir beide haben uns gerade im Hintergrund noch mal ganz kurz im Vorfeld abgesprochen, denn ich glaube, vielen Leuten geht es ähnlich wie uns. Wir können natürlich jetzt hier noch mal 45 Minuten das Riesenfass aufmachen und das komplette Spiel sezieren. Aber ich glaube, nach letzter Woche, wo wir hier die quasi mehr oder weniger XXL-Folge gegen Essen hatten, wo wir auch schon einen Teil zum Abgesang beigetragen haben, was natürlich nach dieser Leistung und nach diesem Tabellenstand jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich ist, würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze generelle mal heute Abend betrachten. Und auf der anderen Seite fangen wir mit dem Positiven an. 16.000 am Freitagabend im Stadion. Es war mal wieder Gänsehaut, Atmosphäre. Die Zuschauer haben alles gegeben. Also an denen, ich weiß gar nicht, wie oft wir das sagen, lag es mit Sicherheit mal wieder gar nicht. Und ich kann auch schon sagen, ich war nicht im Stadion. Ich war auf einer Geburtstagsfete von für mich dem wichtigsten Menschen auf dieser ganzen Welt. Deswegen habe ich es auf meinem Handy nebenbei auf den Geburtstag laufen lassen. Und das schon mal zur Einordnung, wie ich das Spiel wahrgenommen habe und gesehen habe. Und Michael, du wirst mir mit Sicherheit trotzdem beipflichten, 16.000 Zuschauer an einem Freitagabend bei einer mehr oder weniger aussichtslosen Situation.
Ja, wir haben es ja nach dem Essensspiel, allerspätestens haben wir es ja in unserer Sendung auch drüber geschrieben, das war es jetzt. Und dementsprechend wäre es für viele mit Sicherheit, oder war es für viele mit Sicherheit auch keine große Hoffnung mehr, dann trotzdem noch dahin zu gehen, ist halt schon sagenhaft und verdient einen großen Respekt. Ich würde mir wünschen, dass wir bei einer Mitgliederversammlung auch mal wieder ein paar mehr Leute da hätten. Denn da war ich auch am Mittwoch.
Können wir gleich danach noch drüber sprechen?
Und da ist die Resonanz, die Anzahl der Gäste, also es waren knapp 600, und als es um wichtige Wahlen ging, waren es plötzlich nur noch unter 400. Ne? Das ist halt auch schade. So. Aber Respekt, 16.000 Leute im Stadion. In einem Spiel des letzten Strohhalms, so will ich es mal nennen.
Ja, konnte man auch dementsprechend so. Zumindest am Endgerät auf meiner Seite so ein bisschen entnehmen, der MSV, also wirklich gewillt, das kann man der Mannschaft in diesem Spiel nicht abreden. Konsequent nach vorne gespielt, gute Torchancen. Also wenn ich mich da an Thomas Pledel erinnere, können wir ja mal als erstes so ein bisschen reingehen. Wir wollen jetzt hier nicht jede einzelne Kleinigkeit, oder ist ja keine Kleinigkeit, ist ja eine riesen Torchance gewesen, wollen wir jetzt nicht ansprechen, Michael. Ich habe es mir im Nachgang bei dieser Szene nochmal angeguckt,
Ganz
weil,
kurz,
ja.
Stefan, wir sind jetzt bei Torchancen.
Ja.
Was ist mit Zebra des Tages?
Hey. Sehr,
Machen wir
sehr.
doch, oder?
Ja, machen wir hier
Die Aufstellung haben wir auch noch nicht besprochen.
bis zum bitteren Ende. Ausstellung haben wir auch nicht. Mein Gott, da siehst du mal, wie schnell ich hier durchwaschen wollte.
Ja, aber
Pass
du hast,
auf.
eigentlich hast du ja auch recht.
Pass auf, aber Zebra des Tages muss ja sein. Ne?
Okay, dann
Wir,
gebe ich dir
wir.
zwei. Darf ich anfangen?
Pass auf, bevor
Ja.
das Zebra des Tages. Und weil unser. Da kommen wir, so schließt sich der Kreis, wie der Chine oder der Japaner sagen würde, Micha.
Der Link ist ein Gleis.
So, wir haben ja erstmalig in der vergangenen Saison den guten Kasper, schöne Grüße und gute Besserung an dieser Stelle, haben wir ja gekürt über den Alexander Elskamp. Und so schließt sich dieser Kreis, Michael, denn unser Kumpel, der Alex, der ruft auf zum Spendenfest und zwar am 28. April. Leute, ich werde es jetzt hier nochmal größer reinzimmern, auch wenn wir alle ein bisschen enttäuscht, mehr oder weniger, sind von der Saison des MSV Duisburg. Aber es wird eine große Autogrammstunde geben und zwar am Edeka-Parkplatz in Moers am 28. April von 10 bis 14 Uhr in Moers also. Und da wird Torwandschießen angeboten, Fahrradparcours, Kinderschminken, Spielmobil mit Hüpfburg, Snacks und Würstchen, Kaffee und Kuchen, habe ich mir alles ausgedacht. Nein, steht da alles im Banner drin. Und das Geilste ist, es wird noch eine Autogrammstunde geben von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Das Ganze kommt einem guten Zweck zugute. Also, der Alex, der ist voll von Sinnen, könnte man
Der ist
schon. Der
bekloppt.
ist bekloppt, auf Deutsch gesagt, denn der möchte mit seinem Fahrrad 707 Kilometer fahren für den guten Zweck in 6 Tagen das Ganze. Und wir werden ihn natürlich dazu begleiten, beziehungsweise auch unterstützen. Und das ist natürlich auch insgesamt für euch eine geile Geschichte. Man stelle sich vor, tolles Wetter, der MSV hat nicht verloren, und die Spieler sind vor Ort. Ja, okay, das können wir nicht garantieren. Ja. Ja, aber komm, wir nehmen es einfach mal so hin und wir nehmen es einfach mal so mit auf. Liebe Leute, gerne dort
Ja,
supporten, gerne
da kommt
vorbeigehen
Spaß beiseite, ja.
und dementsprechend ist das eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte.
Ja, absolut. Und ich will das mal hier relativieren. Wir gewinnen dieses Spiel gegen Sandhausen. Das ist übrigens am 27., am Tag vorher, am Samstag. Das gewinnen wir, denn dann bin ich eingeladen. Lieben Gruß und vielen, vielen Dank. Bin dann dort. Aber Alex fährt mit einem, sagen wir mal, Fahrrad. Also er fährt mit dem Fahrrad. Er hat eine kleine Hilfe an diesem Fahrrad, ihr kennt das ja. Aber trotzdem, 707 Kilometer in 6 Tagen. Da geht es gar nicht um Kraft, Stefan. Da geht es darum, dass du, wie viel Stunden fährt er, muss er gerade mal in den Chat schreiben. Ich glaube, 8 Stunden hat er, glaube ich, geplant täglich. Das heißt, du sitzt da über 50 Stunden auf diesem Scheißsattel. Und fährst dir deinen, was das, wie nennt man, Sitzhöcker blutig. So, alles für den guten Zweck, alles für die Kinder. Ja, ist halt wirklich, wirklich eine tolle Sache. Einen Anlass oder ein Spendenziel hat Alex mir verraten. Und ich bin halt hinten rüber gefallen, was da für schlimme Sachen passieren. Also ich sage euch, das ist mehr als eine gute Sache, für die ihr da spenden könnt. Ich wäre mitgefahren, wenn ich das beruflich hätte einrichten können, hätte ich mich mit dem Roller, nee, mit dem E-Roller. Ja.
Alex, du kannst schon mal hören oder entnehmen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich werde das Ganze auch unterstützen. Ich werde auch was da reinwerfen in die Spendenbox. Da kannst du gewiss sein. Und auf der anderen Seite, wenn der MSV noch den Abstieg vermeiden sollte, würde ich sogar mit joggen, diese 700 Kilometer. Ich lehne mich jetzt mal sehr, sehr weit aus dem Fenster, weil ich weiß, das wird nicht passieren. Leider Gottes. Nein, Spaß beiseite. Ganz, ganz tolle Geschichte. Wir werden es auch in der kommenden Woche, als auch in der übernächsten Woche nochmal hier ansprechen, thematisieren. Also, liebe Leute, notieren. 28.04. Edeka Platz, Edeka Mörs.
Genau, das ist halt bei Edeka, ne? Das ist kein Edeka-Markt, sondern das ist bei Edeka.
Wobei es auch
Genau.
einen Edeka-Markt da gibt.
Gibt es auch, aber es
Ja.
ist quasi
Ja,
die
Zentrale.
Zentrale quasi, wenn man so
Ja,
will. Genau.
ganz.
Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie jeden Edeka-Markt abfahren. Das ist genau das Zentrallager in Moers. Da geht's dann los. Also, ja.
Ja, dann würde ich
Wirklich,
sagen,
wirklich wichtig. Guter Zweck. Machen. Geld da lassen.
schauen wir auf den 33. Spieltag. Und der MSV war Freitagabend gefordert, nachdem ich es gerade schon mal einleiten wollte. Aber es ist ja richtig, wir brauchen hier das Zebra des Tages, Micha. Und
Ja,
da
ich würde gerne
hätte ich
zwei
schon
reinwerfen.
fast wieder unterschlagen, genau. Dann schmeiß doch mal deine beiden bitte rein.
Ich werfe denjenigen rein, der mit 83% der Stimmen gewinnen wird. Das ist Max Braune und ich werfe Esswein rein.
Braune und Esswein. Ja, Braune hätte ich natürlich auch genommen. Jetzt ist es für mich ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, helft mir mal ein bisschen. Ja, Michel und
Dieters,
Santi.
ihr könnt ja genau, ihr könnt doch
Ja.
mal, ich wurde auch letztens von einem unserer großen MSV-Sponsoren darauf hingewiesen, der immer wieder mit großer Freude unsere Sendung sieht, der dann gesagt hat, Mensch, Micha, mach doch mal noch ein bisschen mehr Interaktion mit dem Chat. Da habe ich dann gesagt, ja, machen wir sehr, sehr gerne. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir auch zeitgleich ein Podcast sind und dementsprechend auch für diejenigen, die uns nur hören bei Spotify und iTunes, die gesamte Kommunikation eben auch nachvollziehbar machen müssen. Also, der Chat schreibt: Santi, Michel, Esswein, Braune. Achso, du hast es schon. Oh, Stefan hat schon Michel bringen und Castaneda noch dazu genommen. Okay.
Jetzt in dem Moment, wo du es gerade ausführen wolltest, ja, macht ja auch Sinn. Und die beiden im Zentralen, ich
Ich traue mich
glaube,
schon immer nicht,
ja.
Michel und Santi zu nennen. Und sagen die Leute immer: Ja, dann nimmt er immer nur den Santi. Deswegen für mich Esswein. Und Max Braune mit 83% wird er gewinnen.
Oh, da werden wir drauf schauen. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall der MSV in folgender Besetzung. Für den gelb gesperrten Müller, es war ja nur eine Frage der Zeit, sollte dann also Max Braune das Tor hüten, hat er auch, können wir schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr gut erledigt und gemacht seinen Job. Dann in der Viererkette, also Grundgerüst wurde verändert. Joshua Bitter, Tobi Fleckstein, Marvin Knoll, Niklas Kölle. Davor Santiago Castaneda, Jonas Michelbrink und Kolja Pürsch. Und ganz, ganz vorne anzusiedeln, über rechts kommend Ahmet Engin, Thomas Plädel über links und Alexander Esswein. Auffälligkeit oder Besonderheit, irgendwas, was dort hätte anders gemacht werden sollen, aus deiner Sicht?
Also ich glaube, 3 oder 4 oder vielleicht 5 Tage vor dem Spiel, ich glaube Montag, habe ich eine Aufstellung gepostet, wie ich aufstellen würde. Die Rückkehr zum Wuralball war da meine Forderung mit einem 4-1-4-1 oder 4-3-3. Und das war genau diese Aufstellung, Stefan, mit einer Änderung. Und zwar hätte ich Pusch rausgelassen und Ginczek spielen lassen. Dementsprechend hätte ich mit Plädel für Pusch gespielt und mit Esswein für Plädel. Das wäre meine Aufstellung gewesen, ne? Ich hätte dann Engin über links spielen lassen, da wo er sich am liebsten, am wohlsten fühlt, hätte Esswein über rechts spielen lassen und hätte Ginczek in der Mitte dann eben als ja, Empfänger von hohen Bällen genommen. Für mich Kolja Push in den letzten Wochen stark verbessert, aber in der Arbeit einfach nicht so fleißig, wenn wir den Ball nicht haben. So. Und dementsprechend hätte ich da mit Pledel und Michelbrink gearbeitet. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ich finde also grundsätzlich kann ich mich nicht beschweren, wenn ich mit 4-1-4-1 spielen will und der Trainer macht das, kann ich das nicht kritisieren. Esswein für Ginczek, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, hat auch Sinn ergeben. Muss man auch sagen. Also ich würde sagen, ich habe hier nicht viel auszusetzen. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, ich hatte mich auch gewundert. Also machen wir uns nichts vor. Ginczek ist in Duisburg mehr Schatten als Licht. Ich glaube, das liegt aber insgesamt auch an der Situation und auch am teilweise Spielstil, weil ich habe es, glaube ich, in den letzten zwei Spielen auch schon mal angesprochen. Ja, ich war live in Bielefeld und ich war live in Essen. Und so wie der MSV ausgerichtet war, da hättest du auch irgendjemand anders hinstellen können, ne? Also
Was ist das?
Ginczek, den brauchst du nicht in der zweiten Halbzeit von Bielefeld, damit er da 20 Minuten die Bielefelder halbherzig anläuft oder anlaufen soll, auf Kommando quasi. Dafür kannst du dann auch einen besser Robin Müller nehmen, der dann wirklich konsequent mehr wahrscheinlich auch in zentraler Position gegen den Ball arbeiten würde, als einen
Ja.
Ginczek, der auf Höhe der Mittellinie dann erst nochmal 50 Meter umschalten muss.
Ja.
Das ist nicht sein Spiel. Dem musst du im 16er in der Mitte. Das waren ja auch dann immer seine einzigen Chancen. Jetzt muss man ihm da so ein bisschen vorhalten, dass die Chancen, die er bekommt, dass die auch eiskalt in der Regel genutzt werden müssten. Das ist ja natürlich dann leider Gottes auch nicht der Fall. Weil in
Genau.
Bielefeld, die eine, Kopfball, da wird er gut in Szene gesetzt. Das ist sein Spiel. Ball leider nicht drin. Und gegen Essen auch zwei sehr gute Möglichkeiten. Da wird er gesucht und wird auch gefunden. Macht er dann in dem Fall nicht. Aber da sieht man ja schon auf der. Also wenn man sich das jetzt noch schönreden möchte, da sieht man ja eigentlich, wie es gehen könnte. Dass er nicht reinmacht, ist schlecht, aber der Ansatz, der ist zumindest da.
Ja, was mich halt total stört, ist, dass wir, wenn wir Ginczek runternehmen, spielen wir Flanken.
Ja.
Also in Essen war es, ne? Ginczek ist runter, Push ist drin und wir spielen Ginczek-Bälle in den Strafraum.
Die du
Ergibt
vorher
halt
nicht
überhaupt,
gespielt hast, zum
die
Teil.
du vorher nicht gespielt hast, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Und jetzt spielst du halt hinterher ab der 74. mit Ginczek und er kriegt die Bälle auch wieder nicht, ne? So, also kommen wir später zu. Also ich nehme mal vorweg, die grundsätzliche Herangehensweise inklusive Aufstellung hat mir gefallen. Dass er dann mal wieder am Ende falsche Entscheidungen getroffen hat, hat mir natürlich mal wieder nicht gefallen. Da kommen wir aber gleich zu. Lass uns mal reinstarten.
MSV sollte wirklich vor guter Kulisse sehr stark beginnen. Also wir haben unter anderem die erste Thomas Pledel-Chance, wenn ich es mal so nennen darf, weil aus spitzem Winkel nach guter Vorarbeit von Joshua Bitter, langer Ball über die rechte Seite, läuft er sehr, sehr gut in Position, also wirklich da in die Kette, weil auch dort die Waldhöfer nahen natürlich rund um Kapitän Segert jetzt nicht unbedingt die schnellsten sind, läuft gut in die Kette rein. Verschafft sich den Platz, nimmt den Ball mit der Brust mit und schließt dann mit dem rechten Fuß ab. Aber aus diesem Winkel, ich glaube, da konnte jetzt keiner erwarten, dass der Ball unbedingt ins Tor geht. Zieht ihn aber noch aufs Tor, holt eine Ecke dementsprechend raus. Das war so das erste Hallo-Weg-Zeichen an die Zuschauer auch. Also Stimmung ab dem Moment schon sehr, sehr gut. Viele Leute, die noch dran glaubten. Dann auf der Gegenseite Waldhof Mannheim mal mit einem Abschluss. Linksschuss und Braune kann sich so zum ersten Mal auszeichnen, Michael. Und jetzt, wo wir mal nochmal drüber sprechen wollen, eine tolle Kombination einleitend durch Fleckstein. Und dann ist es dieses. Dafür ist ein Esswein dann wiederum gut, ne? Jemand, der sich fallen lässt und auch die Qualität besitzt, mit einem Kontakt durchzustecken hinter die Kette, weil er wird attackiert, er lässt sich fallen, lässt den Ball einfach nur tropfen. Dann kannst du dementsprechend auf Kolja Push spielen, der natürlich im Antritt nicht unbedingt der schnellste ist, schiebt aber noch
Ja.
so ein bisschen den Körper mit zumindest rein. Der Ball landet dann über Umwege bei Thomas Pledel und der schießt, ich sag mal, aus 9 Metern dem Torwart in die Arme.
Ja, das sind dann so die Momente, wo du merkst, was die Qualität der einzelnen Spieler doch oder dass die Qualität der einzelnen Spieler doch manchmal vorhanden ist. Aber genau solche Dinge, ob das der linke Fuß von Kolja Push ist, ob das das gesamte Spiel von Alex Esswein ist, ob das ja, weiß ich nicht. Also es gibt in der Vergangenheit auch die Abschlussstärke von Buhadus oder der rechte Fuß von Moritz Stoppelkamp oder all diese Dinge, ne? Die Leute spielen ja beim MSV in der dritten Liga nicht, weil ihr Körper das nicht mehr kann, sondern weil der Kopf irgendwo nicht funktioniert. Ein Alex Esswein spielt nicht dritte Liga, weil er nicht talentiert ist. Er spielt dritte Liga genauso wie Moritz Stoppelkamp. Ich habe es letzte Saison genannt, ganz oft gesagt, wenn ich den Fuß von Moritz Stoppelkamp hätte, würde ich mich ärgern, dritte Liga zu spielen. So, es ist halt einfach mehr als das. Und nicht nur die großen, talentierten Altmeister, will ich sie jetzt mal nennen, weil sie mal Bundesliga gespielt haben, sondern auch ganz, ganz viele Spieler landen in der dritten Liga, weil nicht, weil sie fußballerisch nicht gut genug sind, sondern weil sie eben in anderem Maße noch nicht so oder nicht so stabil sind im Kopf, weil irgendwas im Kopf nicht funktioniert, weil sie nicht professionell genug sind oder. Dann gibt es wieder aufstrebende junge Spieler und da klinken wir uns dann nachher ein, wenn es dann darum geht, was machen wir nächstes Jahr? Aber du hast die Frage gestellt, was Esswein, ja, Esswein hat es gut gemacht. Ich wollte es nur mal ganz kurz erklären. Entschuldigung, ich bin abgeschweift.
Ich muss dazu sagen, jetzt komme ich als Klugscheißer um die Ecke. Ich habe mir die Szene noch 4, 5, 6, 7, 8 Mal angeschaut, ne? Und nochmal, wenn der Ball drin ist, gibt es ja gar keine Diskussion. Alles gut und alles richtig gemacht. Ball war aber nicht drin. Und das war natürlich eine Situation, wo der MSV 1-0 in Führung gehen muss. Was passiert, wenn er da die Cleverness behält? Also hätte, wenn und aber, ich weiß es nicht. Aber ich hätte mir gewünscht, so zumindest im Nachhinein. Legt den Ball nochmal nach rechts raus auf Push. Da laufen drei Mann ins Leere und er schießt den dann einfach leer ins leere Tor.
Das habe ich irgendwie bei dem.
Habt die Ruhe und habt das Auge. Und jetzt könnte man sagen: Boah, Stefan, du hast jetzt gleich reden. Ja, gut, aber ich bin auch nicht der Spieler auf dem Zweitliganiveau oder auf Drittliganiveau von Plädel. Also hätte man vielleicht mal in Betracht ziehen können.
Ja, weiß ich gerade nicht. Ich habe die Szene nicht vor Augen, weil er die Zeit auch nicht hatte, glaube ich. Also er ist ja, glaube ich, 30 Zentimeter vor dem Torwart erst an den Ball gekommen, ne? Ganz, ganz schwierig. Aber einen ähnlichen Gedanken hatte ich beim ersten Mal zuschauen bei der Plädelchance. Weil in der Mitte Esswein ja auch relativ frei mitgelaufen war. Ob er da nochmal die Möglichkeit hatte, nochmal Esswein mit ins Spiel zu nehmen. Hätte, wenn und aber.
Ich habe unter der Woche noch mal, beziehungsweise nicht unter der Woche, wann war es? Ich glaube am Samstag, also gestern, habe ich nochmal eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, der, ich sag mal so, auch großer MSV-Fan ist, der öfter mit mir im Stadion ist, der das Ganze aber eher immer sehr, sehr nüchtern betrachtet. Also der, obwohl er ein Kumpel ist, guckt er hier gar nicht, der liest auch nicht ganz so viel oder ist gar nicht so viel im Thema drin. Aber Michael, der sagt zum Beispiel nochmal, der betrachtet es halt einfach immer sehr, sehr nüchtern. Der war früher auch unter anderem Verteidiger, hat auch ganz gut ordentlichen Fußball gespielt. Der sagt zum Beispiel, ja, Plädel ist schon ein geiler Kicker. Der ist gut. Aber immer nur aus diesen Situationen so gut wie gar nichts zu machen. Ich meine, der steht jetzt bei einem Saisontor, ne? Und jetzt überleg mal, wie viele Chancen der diese Saison hatte. Was für Kracher, was für Möglichkeiten der hatte. Und da kann man jetzt auch als jemand wie wir nicht immer nur sagen, ja, geil gespielt, geil gespielt. Ich meine, unterm Strich zählen halt einfach auch die Tore. Und wenn du aus solchen Möglichkeiten zu wenig machst, dann brauchst du auch nicht immer darüber reden, ja, der hat Qualität und der ist ein super Spieler. Nein, zu einem super Spieler gehört halt auch mal ein super Abschluss. Und der war halt leider Gottes mal wieder in der Situation nicht gegeben.
Kann
Sollte dann,
man
ja?
bei Ginczek und Pledel mit Sicherheit drüber diskutieren. Übrigens an dieser Stelle liebe Grüße an den Piet, mit dem habe ich zusammen die Mitgliederversammlung verfolgt in dem, wie hieß das Ding? Marientor, dieses
Theater am Marientor.
Theater am Marientor. Liebe Grüße in den Chat.
Ich bin nicht gekommen. Ich dachte, da läuft noch Les Miserables. Da hatte ich mich vertan mit dem Zeitpunkt der Aufführung. Naja, sollte dann aber ein paar Minuten nach aller Kritik später dann soweit sein. Denn der MSV ging in der 32. Minute nach einem Freistoß von Kolja Pusch mit 1:0 in Führung. Und unser Kumpel, der hier immer gefordert wurde in der Winterpause, der Terence Boyd, der nickte ins eigene Tor ein. 1:0, wunderbares, Michael, wie ich finde. Schönes Kopfball-Eigentor. Für quasi alle MSV-Fans gerne zu nehmen. Und man spricht mit Sicherheit, jetzt nicht unbedingt, weil es ganz knapp vor der Halbzeit war, aber ich würde schon trotzdem behaupten, mit einem oder besser gesagt, über einen psychologisch günstigen Zeitpunkt mit diesem Tor 1:0 in Führung zu gehen. Denn der MSV zu diesem Zeitpunkt echt besser, gut in der Partie, die Mannheimer gar nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Folgerichtig hat man dieses Tor vorgelegt. Und ja, das war für mich zu einem sehr, sehr guten Moment.
Ja, das war halt auch genau das, warum wir gegen Essen und gegen Mannheim gewonnen haben. Weil endlich mal das passiert ist, was unser lieber Trainer gefordert hat, dass wir das 1-0 machen. Das war ja die Forderung und das Allheilmittel, warum wir die Spiele gewinnen können, die nächsten, weil wir das 1-0 machen müssen. Leute, ey, wir haben in Essen das 1-0 gemacht und haben danach so richtig auf den Sack gekriegt. Wir machen hier das 1-0 und am Ende spielt nur noch Mannheim. Also da muss uns schon mehr einfallen als ein 1-0 machen, um ein Spiel zu gewinnen. Terence Boyd, Stefan, ist hier, finde ich, gar nicht das Schlimmste. Wenn ich Mannheimer wäre, würde ich mich mal über den Torwart aufregen an dieser Stelle, dass er diesen Ball nicht hält. Finde ich Wahnsinn. Und jetzt, Stefan, dreh mal bitte die Tabellensituation um zwischen Mannheim und uns. Ganz kurz gedanklich, stell dir vor, in diesem Spiel wäre Mannheim mit 8 Punkten hinter uns gewesen. Und Terence Boyd, der von Kaiserslautern kommt, köpft ein Eigentor gegen den Klassenerhalt von Mannheim. Was da los gewesen wäre.
Ja, du sprichst schon an, ne? So ein bisschen die Rivalität zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Für diejenigen, die es nicht ganz so mit dem, ja, Fanfreundschaften oder in dem Fall mit der Konkurrenz haben. Hier fragen sich auch gerade einige Leute im Chat, ob wir live sind. Ja, wir sind live, liebe Leute. Keine Angst. Der Marc Potzebra, der hat es, glaube ich, schon aufgedeckt. Wir sind heute live. Ich grüße hier mal ein paar Leute. Andreas Rösser, den Marc, Nevermore, Dominik Brandes, dann haben wir den Matthias, Markus Grauwolf, Basti NRW und. Also macht euch keine Gedanken, wir sind live und dann.
Sonst gäbe es doch gar keinen Chat, oder?
Keinen Live-Chat zumindest.
Es kann doch keinen Chat geben.
Vor allen Dingen, wo noch live drüber steht. Wobei, wobei, warte mal. Nee.
Bei vielen steht Top-Chat.
Ja. Es gibt aber auch beim Aachen-Upload, der jetzt immer dienstags und mittwochs kommt, gibt es auch einen interaktiven Chat. Da haben die Leute schon recht. Und ich kann da auch eine Umfrage reinhauen. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall live.
Wir sind live.
Genau, wir sind live und der MSV sollte nach einer guten ersten Halbzeit mit 1-0 dann also in die Kabine gehen. Das fühlte sich recht gut an und ab dem Moment war ich Feuer und Flamme auf dem Geburtstag, habe quasi gar keinen mehr an mich rangelassen und hatte nur noch Augen fürs Spiel.
Was war das Motto des Geburtstags? Paw Patrol?
Ninjago.
Okay.
Ja. Sag schnell, Jay, Zane, Lloyd. Oh, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, sind auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch Feuer und Eis, Ninja und herrlich, herrlich. Du bist auf jeden Fall. Ich bin
mittendrin. Sind das nicht die Pyjama Boys?
Nee, PJ Mask ist das.
Ah ja, ja, ja.
Ja, das andere ist Ninjago. Nachdem Paw Patrol mittlerweile out ist, vorher, wenn man zählen, brauchst du gar nicht mehr drüber reden, aber Ninjago ist der neueste Clou und davon gibt es ja auch mittlerweile 483.000 Folgen und die müssen wir jetzt alle gucken und die müssen wir alle hören.
Ja, ich hab meine Tochter inzwischen so weit, dass sie, weil ich ihr
Kai
immer sage,
und Nia, genau, ja.
Ich habe meine Tochter so weit, dass sie inzwischen so echte Sachen guckt, so ohne Zeichentrick, damit ich auch mal was davon habe, ein bisschen mitzugucken.
Du meinst sowas wie Batman und so?
Ja, so pow, peng, padauts.
Ja, nein.
Ja. Ja, letztens habe ich mit ihr The Human Centipede geguckt. Nein, Quatsch.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ja, genau.
Ja, genau. Also, sollte mit 1-0 in die Halbzeit gehen und dann schon so etwas wie mit die Szene des Tages nach Wiederanpfiff, denn über Umstände gelangt der Ball zu einem Waldhöfer, der dort ja in den Zweikampf geht. Ich glaube, mit Marvin Knoll ist es, der dort angeschossen wird. Und dann kommt Max Braun raus und das zeichnet ihn ja aus, Michael. Er ist jemand, der immer mitspielen möchte, der sehr, sehr gut am Fuß ist, mit Ball am Fuß. Und in dem Fall hier sehr, sehr gut antizipiert. Also er merkt, dass er schon gefordert ist, dass er rauskommen muss. Und die Besonderheit bei diesem Ball, das werden sich jetzt wahrscheinlich zumindest die Kreisliga-Torhüter unter euch denken. Naja, der Ball kommt mit Speed, du kommst dem Ball entgegen, rutscht schon dem Ball entgegen. Da hast du ja noch eher das Problem, dass du nicht mit Ball aus dem 16er rausrutscht. Ne? Und er macht es clever und dreht sich so halb um seine eigene Achse, sodass er dann mit dem Ball, den er unter sich begräbt, im 16er liegen bleibt. Für mich die Szene Ja, zumindest mit des Tages. Und das, was dann gefordert war, das bringt er auf die Platte. Denn er dreht sich um, er ballt die Faust und er stachelt das Publikum nochmal so richtig an.
Ja, gebe ich dir mit allem vollkommen recht. Hat mich sehr gefreut, auch für den Jungen, dass er endlich mal die Chance bekommen hat. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und René NRW, du musst gar nichts tun, um gegrüßt zu werden. Ich grüße dich hiermit.
Hallo René. Ja, sowas wie die Szene des Tages, ich habe es gerade gesagt, und wenn wir mal auf Max Braune nochmal schauen, Micha, ist ja jetzt, glaube ich, erst sein, korrigiert mich, waren es letzte Saison 2 Spiele? Also es war ja mit Essen in der vergangenen Saison das erste, da wurde er reingeworfen. War er nicht danach nochmal in 1, 2 Spielen?
Ja, er musste länger spielen, ja.
Ja, auf jeden Fall 20 Jahre alt, der Bursche. Hat am 6.7. Geburtstag und bei ihm ist es ja mit Sicherheit ein offenes Geheimnis. 7 Spiele hat er sogar jetzt bestritten, insgesamt. Seh an.
Ist offen verkündet, dass er verlängert hat.
Genau. Und ich glaube, Michael, wenn wir gleich über die ganzen Probleme und über die ganzen Themen sprechen, ich glaube, da können wir schon zumindest einen kleinen Entwarnungshaken machen, wenn wir sagen, wenn der Max hier am Start bleibt, ist das genau der richtige Torwart, mit dem wir in die Regionalliga gehen sollen.
Ja, absolut. Also da sehe ich wirklich für die Regionalliga, weil vor allem, weil der Junge halt so ein moderner Kicker ist. So, der war mal Feldspieler, der, wenn der jetzt, ich sag mal, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Sprungkraft bekommt und damit seine Reichweite noch ein bisschen irgendwie verlängert, dann ist das ein richtig guter. Und dann ist der auch nicht nur für die vierte Liga ein guter, sondern dann kann der auch auf Sicht ein richtig guter werden. Der Junge ist 20 Jahre alt. Ne? Und dann muss man über andere junge Talente noch sprechen beim MSV. Da haben wir einen Offensivspieler, Name ist mir jetzt gerade entfallen, könnt ihr gerne mal in den Chat spielen, irgendwas mit S, glaube ich, der beim Training auch ein paar Mal mitgemacht hat, Offensivspieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, Ina Nolo nicht zu vergessen und. Da kann man schon, ich glaube, und das ist so ein bisschen so wie sagt Simala heißt er, genau. Das ist so ein bisschen das Gute in dem Schlechten, dass wir unser super NLZ noch viel besser ausnutzen können, wenn die Spieler in die vierte Liga reingeworfen werden. Weil du nämlich aus der U19-Bundesliga in die vierte Liga eine geringere Schwelle hast. Und dementsprechend ist die Durchlässigkeit zwischen der ersten Mannschaft und dem NLZ dann noch größer. Ne? Also finde ich, kann man schon mal hier so gerade, auch wenn wir noch nicht am Ende des Spiels angekommen sind, mal eben einwerfen.
Ja, deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Meinung, was der Nick hier, der Nick Marvel, der Nico, schöne Grüße reingeschrieben hat. Man muss ja auch bedenken, Michael, wir sprechen hier über einen Torwart. Nicht nur einen jungen Torwart, sondern über einen Torwart, der in erster Linie Spielpraxis braucht. Es ist ja nicht wie mit einem Spieler auf dem Feld, wo du immer mal reingeworfen wirst für 20, 30 Minuten, wo du dich so ein bisschen akklimatisieren kannst, sondern der Junge, der spielt ja oder der spielt erstmal eine ganze Zeit gar nicht. Ja, und das ist einfach das, was er jetzt benötigt, auch aus meiner Sicht. Ne?
Es gibt keine Position, die so viel Spielpraxis benötigt wie ein Torwart, weil diese Situationen sind eben in jedem Spiel nochmal richtig deutlich anders als im Training.
Definitiv. Und auf der anderen Seite war es so eine Situation für die Waldhöfer nach einer natürlich ersten schlechten Halbzeit auch dort nochmal ein bisschen anzuziehen. Wir haben hier den einen oder anderen Abschluss, es gibt hier einen Schuss, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, der geht knapp übers Gebälk. Dann haben wir noch die nächste Situation, und zwar die zum Tor führt. Ein langer Ball über rechts außen, wo die Flanke... Aus der Situation kann man sie auch, glaube ich, relativ schwierig verteidigen, wo aber jetzt die Flanke hinter die Abwehr kommt und Terence Boyd im letzten Moment diesen Ball noch hinterherjagt, also mit dem letzten Willen, den Ball in so einem Hechtsprung noch daran hindert, ins Aus zu segeln und der wiederum dann den Flankennehmer findet, der dann... Und das sagte Marco Antwerpen im Nachgang in den Interviews. Also das, was bei den Waldhöfern im Moment richtig gut funktioniert ist, das haben wir ja zumindest beim MSV in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen bemängelt, Michael, die Strafraumbesetzung. Das heißt, der Ball kommt hinter die Kette und dann spielst du oder stehst du ja quasi sogar fast in Unterzahl in der letzten Reihe. Waldhof in dem Fall mit vier Mann vom eigenen Tor und dann ist es immer schwierig, so eine Flanke zu verteidigen. Würde ich jetzt im ersten Moment gar keinen Vorwurf machen. Knolli kommt ein bisschen zu spät zu Fridolin Wagner, der wiederum den Ball aufs Tor bringt und dann ist es Fleckstein, der das lange Bein ausfährt, vor Braune quasi den Ball abnimmt und dann ins eigene Tor schießt. Sehr, sehr unglückliche Situation. Sehr, ja, sehr, sehr. Ich würde mal sagen, ja. Stimmungskillende nicht unbedingt, weil danach war der Support immer noch groß, aber das war natürlich so ein Schockmoment, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich habe so ein bisschen bei solchen Situationen, die aus so einer zweiten Situation entstehen, habe ich immer beim MSV das Gefühl, dass die Wachheit, die beim ersten Ball noch da ist, nah am Mann zu sein und die Flanke erwartend, zu verteidigen. Das Gefühl habe ich, dass das immer bei so einem, ja, wie es jetzt dann durch die Rettung von Beuth da irgendwie ein unerwarteter vielleicht zweiter Ball war, der da reinfliegt. Da habe ich immer das Gefühl, dass wir dann nicht mehr so ganz auf der Höhe sind und nicht mehr so ganz nah dran sind im Zentrum. Und das ist dann auch fehlende Professionalität in der Verteidigung.
Ich finde, wenn wir bei diesem Punkt sind, jetzt habe ich ja vorhin über Plädel mal gesprochen, wie die Chancen nicht konsequent genutzt werden. Ich würde dem Flecki, wie er so schön genannt wird, würde ich ja in dem Fall niemals jetzt einen riesen Vorwurf machen, weil der will da noch klären. Klar sieht er unglücklich aus. Klar wäre aus meiner Sicht dieser Ball nicht reingegangen. Ich weiß aber auch, dass natürlich in Bruchteilen von Zehntel, Tausendstel Sekunden da zu entscheiden ist. Also auch dort in der Absprache. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Müller im Tor gestanden hätte zwischen Braune und Fleckstein. Aber nochmal, kein Vorwurf an dieser Stelle. Ich will aber trotzdem eines damit sagen. Ob wir jetzt die eine oder andere rote Karte von Joshua Bitter zum Beispiel.
Ja, stopp. Ne? Lass uns das vergessen, ehrlich. Das macht mich, würde mich, glaube ich, jetzt wütend machen, ja. Weil wenn wir jetzt über Gründe.
Nein, aber ich
wollte. Warum dann, wir
dann,
da jetzt.
Dann lass es uns anders machen. Es summiert sich einfach alles insgesamt in der Summe, sodass ich sagen würde: Natürlich, wenn du jetzt den ganzen Katalog aufschlagen würdest, dann sind es einfach viel zu viele Punkte. Auch wenn ich in dieser einen Situation, nur für diese Situation, jetzt niemals einen Vorwurf machen würde, sind es auf Summe gesehen einfach zu viele Dinge, die der MSV durch die ganze Saison mitschleppt. Und ja, dementsprechend geht hier auch dieses Spiel 1:1 aus, denn danach war leider Gottes nicht mehr viel drin. Der Strassi, kann ich schon mal sagen, Christian Straßburger.
Das musst du dir mal überlegen. Da war dann nicht mehr viel drin. So, du hast bei dem, ganz ehrlich, und jetzt werde ich wütend, zum 198. Mal werde ich jetzt wütend, während wir Fußball unter Boris Schommers spielen. Du siehst bei diesem Tor an der Reaktion der Spieler, dass diese Mannschaft diesen Funken, diesen extra Funken Glauben, es immer noch schaffen zu können, nicht besitzt. Und das habe ich dir vor Monaten gesagt. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Sendung darüber gesprochen habe. Egal, wie viele sachlich, fachlich, taktisch, technisch richtigen Dinge dieser Mann der Mannschaft beibringt, wobei ich auch sage, auch da macht er Fehler. Logischerweise macht auch jeder. Aber was ich immer gesagt habe, das Problem bei Boris Schommers wird irgendwann für uns sein, dass der Mannschaft 5 bis 10% fehlen, die du als Abstiegsmannschaft brauchst, um diesen Extrapunkt noch zu schaffen. Und das kriegt die Mannschaft seit Wochen in den entscheidenden Situationen nicht hin. Und das ist etwas, ich habe heute, nachdem ich die Meisterschaft von Leverkusen dann am Ende noch im Radio und hinterher bei Sky noch gesehen hatte, bevor wir die Sendung angefangen haben, was ich auch oft gehört habe, diese Mannschaft folgt diesem Trainer überall hin. Bedingungslos und egal, was dieser Trainer sagt, die Mannschaft macht das und gibt noch ein bisschen mehr. Und diese Tatsache, die hat nichts mit Fähigkeit zu tun, die hat was mit weichen Faktoren zu tun, die im Kopf stattfinden zu tun. So, und das ist das, was uns seitdem Schommers da ist, komplett fehlt. Komplett. Es ist nie da gewesen. Es gab mal ein leichtes Strohfeuer, wo es aus der Mannschaft herausgekommen ist, wo die Mannschaft sich ein paar Mal getroffen hat und Mannschaftsabende gemacht hat und du das Gefühl hattest, jetzt kommt sie ans Laufen, aber dann ist durch irgendwelche Situationen immer wieder das passiert und deswegen nochmal, Joshua Bitter hin oder her. Aber ganz ehrlich, wer das nicht sieht, dass Boris Schommers von Anfang an kein kompletter Trainer war für eine Mannschaft, die das Besondere schaffen muss, der hat keinen guten Job gemacht.
Zwei Punkte dazu. Ich würde das zu 99,9% auch so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich würde trotzdem noch sogar erweitern. Und zwar, mir ist aufgefallen nach Spielende, dass die Spieler auf dem Boden zusammengesackt sind, dass sie dort wirklich an diesem Freitagabend alles reingeworfen haben. Und dass das bei mir, ich habe es ja vorhin mal erklärt, ich war diesmal nur am Handy am Start und habe das im Livestream gesehen, während der Strassi, schöne Grüße, kommentiert hat, der hat es auch sehr, sehr leidenschaftlich kommentiert. Also der hat die Leute auch an dem Endgerät wirklich mitgenommen, weil ist ja auch ein offenes Geheimnis, auch der 4 zu 3 Magenta Podcast besteht ja aus vielen MSV-Sympathisanten, sagen wir es mal so, ohne dass ich jetzt Fans dahinter schreiben würde, aber wirklich viele Freunde rund um den MSV. Und deswegen war es ein leichtes, dort mitgenommen zu werden. Aber symbolisch für mich, Michael, dieses alles reingeworfen zu haben, unabhängig, ob man besser kann oder nicht, dieses Zeichen von Erschöpfung, das habe ich jetzt am Freitag gesehen, aber ich stelle mir die Frage, wo war das denn gegen Bielefeld und gegen Essen? Da habe ich keinen gesehen, der sich auf den Boden gelegt hat vor Erschöpfung. Die sind am Freitag und da haben wir es nicht vermasselt. Ja, auch die kühnsten Optimisten, die gerechnet haben, ja, wenn wir das gewinnen und dann noch die letzten 5 Spiele hier und rauf und runter, links und rechts. Deswegen waren ja auch 16.000 nochmal unter anderem da. Aber ich habe am Freitag gesehen, dass sie alles reingeworfen haben und worauf ich hinaus will, ist, dass ich bis zum Freitag nicht das Gefühl hatte, dass wirklich der hundertprozentige Ernst der Lage erkannt wurde. Weil plötzlich waren nach Spielende irgendwie alle niedergeschlagen, alle haben sich auf dem Boden rumgerobbt, die Gesichter oder die Köpfe gingen komplett in den Keller. Du hast realisiert, du hast nur 1-1 gegen den direkten Konkurrenten gespielt. Ich stelle mir wirklich die Frage, wovon ist man denn jetzt vor 2, 3 Wochen ausgegangen, dass man von 8 Spielen 7 gewinnt? Also für mich war das Ding spätestens mit der Nichtleistung in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld schon fast erledigt. Ja, und dann wurde immer noch wieder geredet, natürlich, du musst in der Außenkommunikation Optimismus verbreiten und entwickeln und, und. Aber ich habe irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen, naja, wir haben ja noch 7, wir haben ja noch 6, wir haben ja noch 5, wir haben ja noch 4. Ich meine, irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf. Die ist dann irgendwann zu Ende gespielt. Und das hat mir am Freitag irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl gegeben, dass wirklich realisiert wurde, naja, ey, scheiße, uns laufen die Spiele davon und die Punkte. Wir haben hier so gut wie keine Schnitte mehr.
Ja, es
Zu spät, zu spät.
ja, die Leute schreiben jetzt auch, oh mein Gott, bei Klassenerhalt verlängert sich Schommers Vertrag. Ey Leute, da,
Also
wenn
einige
es
haben es immer noch nicht verstanden.
ja, wenn es
Tut mir
eine gute
leid.
Sache gibt an dem Klassen, an dem, also nee, es gibt, pass auf, dann lass uns das mal ganz kurz eben aufgreifen. Wir werden absteigen. So, und wenn es daran eine gute Sache gibt, dann ist das die Tatsache, dass wir so früh jetzt diese Information bekommen. Denn jetzt hast du die Möglichkeit und Michael Preetz kriegt, und wir werden ja gleich vielleicht noch ganz kurz über die, müssen wir auch nicht, über die Jahreshauptversammlung sprechen, aber können wir gerne kurz machen. Auf der Jahreshauptversammlung hat Michael Preetz wirklich ein positiven Eindruck hinterlassen, kann gut reden, hat Charisma und. So, aber dieser Mann muss jetzt erkennen, dass Boris Schommers, anders, wenn mich, ich sage es ganz deutlich, wie ich es in den letzten Monaten immer gesagt habe, und jetzt mache ich es mal auf Michael Preetz gemünzt. Wenn Michael Preetz nicht erkennt, dass Boris Schommers der falsche Mann ist für den Wiederaufbau in der Regionalliga, dann ist Michael Preetz nicht der Typ, den da alle gesehen haben. Du musst jetzt, wenn du Michael Preetz, du musst jetzt die Augen aufhalten. Du musst jetzt so früh, wir wissen es so früh wie kein anderer, so früh wie kein anderer wissen wir, als Traditionsverein MSV Duisburg kommen wir in die vierte Liga. Und wir haben einen Faustpfand. Wir können an dieser Stelle uns die Talente schnappen. Wir können an dieser Stelle, weiß ich nicht, fahr nach Freiburg. Ganz ehrlich, fahr nach Freiburg, guck dir den Stamm an, sprich mit dem, der hat gesagt, der geht im Sommer, weil er nicht Nachfolgetrainer wird. Sag dem, pass auf, ich bin Michael
Ja.
Preetz. Ich bin Michael, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel. So, aber schönen guten Abend, Preetz, mein Name. Wollen wir zusammen in Duisburg was aufbauen? Du kriegst von uns die Möglichkeit, wir karren Geld ran. Wir wollen mit diesem Verein wieder zurück. Und hier ist der Plan. Würdest du mit uns über Jahre was aufbauen wollen? Solche Trainer brauchst du jetzt nicht Stamm als Person, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich fordere den jetzt nicht. Aber Trainer, die beiden Dinge vereinen, die Ziegler.
Entschuldigung, weil Nevermore gerade reinschreibt. Brez, mein Name.
Ja,
Stell mal vor,
ne,
da, ja, schönen guten Tag, Brez, mein Name.
ja, sorry, ich muss.
Ja,
Ist auch egal, wo ich. Ultimate Tory schreibt, der Freiburg-Trainer geht zu Hertha. Es geht mir auch nicht um den Trainer konkret. Es geht mir um die Tatsache, dass wir solche Trainer jetzt finden müssen. Die gab es ja zahlreich. Die hat damals Hoffenheim gefunden in der eigenen Jugend mit Nagelsmann, ja. Diese Trainer wurden immer schon gefunden. Ja, und Mainz hat die Trainer gefunden und und. So, auch Bochum hat schon solche Trainer in den eigenen Reihen gefunden. Wir müssen jetzt einen Trainer finden, der vereint, was wir noch nicht geschafft haben. Wir haben bisher nicht geschafft, Ansprache und taktische Finesse miteinander zu vereinen in einem Trainer.
sehr gutes Beispiel. Taktische Finesse und?
Ansprache, Authentizität, sowas.
Sehr gut. Frage nämlich, hattest du im Vorfeld zum Spiel unter der Woche die Pressekonferenz gesehen? Es gibt eine Passage, bei der wäre ich fast mit 130 gegen den Baum gefahren.
Nennen Sie mir mal.
Und zwar, da kam die Frage von dem Reviersportkollegen in Bezug auf, hey, ihr hattet in Essen so ein wichtiges Spiel, unabhängig davon, dass es ein Derby ist, geht es ja auch quasi für den MSV um den Überlebenskampf, Existenzkampf, so in der Richtung. Und der MSV ist mit einer gelben Karte aus diesem Spiel gekommen. Hätte man da nicht irgendwie ein bisschen mehr erwartet, mal ein Zeichen zu setzen, insgesamt mehr Zweikampfhärte, die immer mal wieder auch eine gelbe Karte mit sich bringt und. Die Passage meine ich. Und
Was hat er geantwortet?
da wäre ich fast runtergefallen. Denn er hat es natürlich wieder sehr statistisch oder sehr, wie soll ich sagen, sehr analytisch betrachtet, dass gemessen daran oder er es nicht als aussagekräftig empfindet, also ist kein Zitat jetzt, um Gottes Willen, aber nicht als aussagekräftig empfindet, wenn man den Einsatz an den gelben Karten misst. Ja. Und dass es auch kein kein Messwert ist, zu sagen, ich trete jetzt jemanden aus dem Stadion. Und er hat, meine ich, gesagt, sogar, also er hat wirklich wortwörtlich, glaube ich, gesagt, kein Messwert, wo man jemanden aus dem Stadion treten sollte. Mein Punkt an dieser Nummer ist ganz einfach, Michael, dass mir das einfach viel zu viel aus dem Trainerlehrhandbuch für einen Nachwuchstrainer erscheint, wirklich
Fußball
diese,
ist nicht Schach.
genau, dieses Handbuch für, ich werde jetzt mal einfach Trainer, das könnte ich nämlich hier ausschlagen, denn was mich daran stört, ganz genau ist, du kannst doch mit einem Zweikampf, ich sage ja auch nicht, dass hier jemand aus dem Stadion gekippt werden muss oder gelbe Karten es hageln muss, aber nimm doch jetzt einfach mal das Beispiel Max Braune an diesem Spieltag. Der Junge, der schafft es, die Emotion auf die Ränge zu transportieren. Und wenn du in Essen ein Derby anders führst, wenn du die Zweikämpfe annimmst, wenn du wie ein Mann dort stehst, wenn du die auch gewinnst, dann schaffst du ja dreierlei Dinge. Zum einen, du nimmst die Zuschauer mit. Wir kennen doch alle die Situation, wo du mal wirklich einen beiseite nimmst oder wirklich einmal weggrätscht und wo du dich dann als Spieler umdrehst zu den Fans und dann alle mal mitnimmst und einfach mal die Faust ballst, dann hast du die Fans auf deiner Seite und nicht wie ab der 60. Minute, dass die Stimmung einstellen müssen. So, Punkt Nummer eins, das hat Max Braune zum Beispiel mit dieser Aktion geschafft und das mit 20 Jahren, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du zeigst deinen Mitspielern, wenn du mal einen wegnimmst. dass du dich auf den verlassen kannst. Dadurch wächst auch das Selbstbewusstsein innerhalb deiner Mannschaft. Du hältst zusammen für diese scheiß 90 Minuten. Und das Dritte ist, du zeigst auch deinem Gegenspieler, da kann heute hier gar nichts passieren, ich bin der bessere Mann. Du siehst hier heute Abend kein Land. Ja? Und das musst du als Trainer auch mal vermitteln, anstatt zu sagen, 4, 2, 3, 1, kippende 9, halb 8, 6, 35 Mann über links, 35 Mann über rechts. So, und das fehlt mir komplett, denn sonst könntest du in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld unter anderem nicht 45 Minuten mauern.
Können wir bitte bei Spotify die Sendung unter dem Titel halb 8, 6 laufen lassen?
Ja, kipp eine 9 und kipp eine 20.
Nenn bitte die Sendung
halb 8, 6. Trainerhandbuch hier, ey. Lecco ja, mio, ey.
Und Stefan, pass auf.
Könnt ihr euch morgen abholen beim Fußballverband Niederrhein? Die sitzen genau neben der MSV-Arena. Fahrt da mal vorbei ab 8 Uhr morgen.
Pass auf, Stefan, ich stimme dir zu und ich sage, das funktioniert, was du sagst, funktioniert nur, wenn auch die fachliche Komponente dabei ist. So, nur diese Floskeln, ja. Dann bist du bei Neuroma-Ball ja. Und dann funktioniert eben auch nichts. So, ja. Und das ist eben die
Mischung,
die wir brauchen, die Mischung. So, und ich sage dir eins, und dieser Schachspieler Schommers muss dann aber trotzdem auch. Schach ist ein Spiel, bei dem du ein paar Züge vorausdenken musst. Schach ist nicht Mathematik. Schach ist auch Psychologie. Du musst auch wissen, was ist denn das, was der gegnerische Trainer machen wird. Ja, so heißt, in dem ich habe es auch gerade gelesen. Pass auf, wenn du als überraschendes Element in diesem Spiel mit einem 4-1-4-1 aufläufst, und der gegnerische Trainer Antwerpen geht von einer Dreierkette aus, dann ist das Erste, was du dir im Trainerteam überlegen musst, okay, was wird er machen? Wie wird Antwerpen reagieren auf unsere Viererkette? Und diese potenzielle Gegnerreaktion, die musst du schon in der Schublade haben für deinen Konter, sodass, wenn der Gegner den Läufer zieht, du direkt mit dem Turn dagegen schlagen kannst und die nächste Schachposition stellst, wenn wir schon von Schach sprechen und nicht von Mathematik. Und das sehe ich bei ihm null. Du siehst bei ihm nicht, dass er im Spiel richtig reagieren kann, das sehe ich überhaupt nicht. Er überlegt sich in 736 Magnettafelsitzungen mit Philipp Klug, überlegt er sich, was er im nächsten Spiel machen möchte. Und dann passiert das Fußballspiel und dann passieren nur noch Fehler. Dann passiert in dem Moment, passieren nur noch falsche Dinge. Erklär mir eins, Stefan. Wann ist das 1-1 gefallen? Warte, ich guck kurz. Hilf mir.
Scheiße. In der 69. Minute.
So, in der 69. Minute.
Boah, Wahnsinn, ne? Noch 25 Minuten ungefähr.
Pass auf. Mannheim macht in der 69. Minute das 1-1. Wir nehmen runter. Jonas Michelbrink. Wir nehmen runter. Alex Esswein. Wir nehmen runter. Joshua Bitter. Und dann warten wir 10 Minuten. Und dann klappt's immer noch nicht, weil wir ja so viel Gefahr jetzt mit Fälscher und Köter auf dem Platz haben. Dann klappt's immer noch nicht. Und dann die letzte Patrone. Jetzt nehmen wir noch Ahmed Engin runter. Stefan. Ich werde wahnsinnig.
Kann ich so ja, auch ehrlich, überhaupt nicht nachvollziehen. Nee.
Ich möchte unbedingt über den MSV jede Woche sprechen, weil ich diesen MSV liebe und weil ich das Gefühl habe, dass wir hier auch was Wichtiges für die Fans tun. Wir haben nach einer Abstiegsniederlage gegen Waldhof Mannheim, haben wir hier bis zu 400 Live-Zuschauer gleichzeitig
mit einem offiziellen Account.
Das sind wahrscheinlich dann noch ein paar hundert mehr, die keinen Account haben. So, und dazu, am Ende waren es wahrscheinlich wieder 2000, die hier live zugeschaut haben. Dafür sind wir euch dankbar und wir sind ja auch, wir danken euch und ihr dankt uns ja auch, weil wir alle gemeinsam hier was Gutes tun für unseren MSV, für diesen leidenschaftlichen Club. Stefan hat gerade sein Mikro gefressen, ich verliere gerade wieder meine Kontenance. Das tun wir, weil wir diesen Verein lieben. Und dann steht da jemand, der immer das Falsche sagt, der oft das Falsche tut, der am Ende nach dieser Niederlage gegen Mannheim im Kreis steht, in der um die Mittellinie herum, um den Mittelpunkt herum. Und du hast das Gefühl, was macht er da? Die gesamte Aussagekraft von dieser Ansprache ist, wenn man das Wort fragwürdig in den Mund nimmt, stark untertrieben. Leute, wenn ich da gestanden hätte, nach einem Spiel, bei dem wir abgestiegen sind, ich weiß nicht, was ich gesagt hätte nach dieser Ansprache, auch wenn ich die Worte natürlich nicht gehört habe.
Einen habe ich noch. Ich setze noch einen drauf. Und ich weiß, auch das steht im Fußball-Lexikon für angehende Trainer. Aber das ist mir letzte Woche leider hier entfallen. Ist mir aber zumindest am Freitag nochmal im Stream aufgefallen bei Magenta. Ich weiß, auslaufen muss immer sein. Aber bei so einem Spiel wie gegen Essen, da gehen alle runter, sind bedröppelt. Die Spieler wird nicht von den, die Spieler
Ah,
werden nicht.
Erik Senger meinst du, ne?
Die Spieler werden nicht von der Mannschaft empfangen, Polizei hunderteweise auf dem Spielfeld. Und da lässt man noch die Ersatzspieler da rauf und runter rennen, wie die Bekloppten nach einer Niederlage mit 4-1, wo es einfach nur wehtut. Und am Freitag ist wahrscheinlich dem Letzten nochmal aufgefallen, dass wir jetzt absteigen werden. Da musst du einfach nochmal 5 Minuten rauf und runter pacen.
Ja.
Alter Schwede, lass es doch einfach, ey. Da hätte nur noch gepasst, dass sich da einer irgendwas zieht oder Muskelfaserriss holt beim Rauflaufen im Auslaufen.
Ja,
Also,
nee, da, ja.
boah,
Ich
komm,
will noch
ey.
eine andere
Nee,
Situation nehmen. Ich
ehrlich.
habe heute
Also,
mit
weiß ich
meinem,
nicht. Da kann man auch immer sein lassen, ey,
ich
ehrlich.
habe heute mit meinem Tribünen,
Stell
ich
mal
war
vor, wie du
sehr.
dich fühlen würdest. Steigst ab und dann musst
Ja.
du da noch die 5 Meter machen.
Das will ich gar nicht kritisieren, dass man da noch irgendwie den Muskel, dass wenn er im nächsten Spiel noch, keine Ahnung.
Lächerlich, ey.
Ich verstehe dich aber. Ich verstehe dich aber. Erik Zenger, die arme Sau, als einziger da in Essen irgendwie noch
Ja.
auf dem Platz gewesen hinterher. Ich verstehe dich. Ich will noch mal ganz kurz zu diesem Spiel zurück. Auch das ist eine Situation. Ich habe gerade mit meinem Tribünenkompagnon, mit dem Kai, mit dem ich seit Jahren immer da sitze, liebe Grüße, telefonieren. Er sagte mir, Micha, du kannst das, was Boris Schommers an diesem Tag gemacht hat, in einer Szene zusammenfassen. 3 Minuten vor Schluss haben wir eine Offensivaktion und Max Braune guckt zum Trainer und fragt, darf ich mit nach vorne? Und er wird nicht mal wahrgenommen. So, und das ist so die Wiederholung dessen, was wir gesehen haben beim ersten Heimspiel gegen Bielefeld, ne? Wo dann die Spieler vorne anlaufen wollten und zum Trainer geguckt haben, dürfen wir jetzt? Dürfen wir jetzt?
Kannst
Papa, dürfen wir?
dir vorstellen, Georg Koch wäre noch im Tor gewesen bei uns und Boris Schommers wäre Trainer gewesen. Der Georg hätte gar nicht gefragt, der hätte gar nicht geguckt. Ne?
Ja, also ich will auch nochmal, also ich will, genau, Nick
Wurscht,
Marvel schreibt
ja.
sinnbildlich für den Angsthasenfußball. Das ist eben ein Angsthase ist eben keine taktische Begleiterscheinung. Ein Angsthase ist eine psychologische. So, und da geht es um das, was du vorgelebt bekommst. Da geht es um das, was du in der Kabine nicht nur gesagt bekommst,
Ja.
sondern wirklich, welche Art und Weise der Trainer an den Tag legt. So, und das ist eine Komponente, die du vielleicht einfach nicht kannst, Boris. Die kannst du halt einfach nicht. Da kannst du nicht mal was für. Vielleicht ist er zu sehr Oberstudienrat, dass er nicht zugeben kann, dass er das nicht kann?
Oberstudienrat. Kenne ich noch aus den
Das
alten
mag sein.
ARD-Filmen. Hier, Nietnagel, Michael. Das ist doch deine Generation auch, oder? Die haben wir doch früher
Theo
zusammengeguckt.
Ling.
Theo Lingen,
Ja,
ja.
genau. Nein, aber ich will darauf hinaus, dass ich seit 25 Jahren in meinem Beruf sehr, sehr viel mit Lehrern zu tun habe, weil ich ja auch unterrichte und Leuten dann sagen muss, dass war nicht ganz korrekt. So, und Lehrer in den letzten 25 Jahren immer wieder mir gezeigt haben, dass sie sehr, sehr häufig nicht damit zurechtkommt, Fehler einzugestehen. So, deswegen wird er vermutlich das nicht so sehen und vermutlich wird er immer die Fehler bei anderen suchen und nicht bei sich. Bei mir sowieso jetzt, weil er jetzt sieht, dass ich ein Glas Wein in der Hand habe und sagt, ich würde doch niemals ernst nehmen, was jemand bei YouTube mit einem Glas Wein in der Hand sagt. So, das ist so die Art und Weise, die vermutlich jetzt in Boris Schommers Kopf passiert. So, aber er wird nochmal, er wird das nicht einsehen, aber er kann auch nichts dafür. Er kann nichts dafür. Boris Schommers ist Boris Schommers. So, du hast vorher gewusst, wer Boris Schommers ist. Du hast es vorher gewusst. Du hast Boris Schommers eingekauft. Kaufst du Boris Schommers, bekommst du Boris Schommers. So, du, vielleicht hast du die Hoffnung gehabt, dass du ihn dann nochmal veränderst. ja, funktioniert halt mit so Typen nicht. Ne? Jetzt ist das Ding durch, jetzt sind wir abgestiegen, jetzt haben die letzten drei Trainer und die letzten vier Sportdirektoren oder andersrum, haben dieses Ding hier zu verantworten. Und auch der Vorstand darf sich hier nicht aus der Verantwortung nehmen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu einer Rede in der Presse, in der Mitgliederversammlung. Heidi, meine Herren, was da für ein Unsinn geredet wurde. Also, das haben die alle zusammen zu verantworten. Aber ganz ehrlich, du musst so viele Spiele wie Boris Schommers hatte. Und ganz ehrlich, da wurden Fehler gemacht. Für die kann Boris Schommers auch nichts.
Dann lass uns trotzdem mal das Spiel jetzt hier abschließen, denn wir haben ja auch immer eine Kategorie, die nennt sich Spielnote. Spielnote des Tages, MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim. Was geben wir auf einer Skala? Ihr kennt das Spielchen, könnt ihr gerne in den Chat mit reinschreiben, von 1 bis 10.
Ja, komm, dann nehmen wir den Chat jetzt mal. Ich habe keine Lust, da eine Wertung abzugeben. Ich gucke mir mal an, was der Chat so im Schnitt sagt. Ich lese: Jacek Sobanski 2,5, Dominik Brandis 1,5, Andreas Rösser 7, 19 Marcel 02 4, Matthias Frink 4, Frischkäse minus 34, Basti 80 NRW 3,5, Tobias Schmitz 5, Angry Birds, ah, ich komme nicht mit, ich muss beschleunigen, 1, 4, 1, 2, 6, 3, 5, 4,
Lest lieber
3,
den
4,
Namen
2,
vor.
4.
So schnell kann
Also
ich ihn
es
mitschreiben.
im Schnitt würde ich sagen eine 3, so 2, 2 bis 3 würde ich sagen, sagt der Chat im Schnitt.
Ja, ich würde sogar sagen, ein bisschen höher. Ich bin auf jeden Fall bei einer 4.
Dann machen wir doch einfach eine 3,5 draus. Der Chat und Stefan haben abgestimmt.
Ja, haben wir das doch hier wie gewohnt
Thema des
zusammen.
Tages.
Ja. Zebra des Tages, auch das wollen wir einmal beschließen. Und Micha, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich sehe es nämlich, ich weiß gar nicht, ob du es siehst, aber du wirst nicht ganz richtig liegen mit deiner
Ich sehe es nicht.
Vermutung, denn 83% wären es nicht, aber natürlich Trommelwirbel, oh Trommelwirbel, es ist Max Braune geworden mit 68% vor Alex Esswein mit 13%, Jonas Michelbrink und Santiago Casanova jeweils mit 8% bei immerhin 235 Stimmen.
Herzlichen
Glückwunsch
Glückwunsch, Max
dazu.
Braune.
Ja.
An dieser Stelle
Hat er sich verdient.
ist er wahrscheinlich Zebra des Jahres, weil er nämlich in 100% seiner Appearances zum Spieler des Tages gewählt wurde.
Definitiv. Und da wollen wir nochmal unsere nächste Kategorie jetzt mit reinnehmen, bevor wir dann gleich über Generelles hier nochmal ein bisschen sprechen wollen, liebe Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran. Eigentlich sind das ja immer die spannendsten Themen, deswegen nicht abschalten, auch wenn wir schon Viertel vor 11 haben. Ich muss gleich auch weiter, denn bei mir läuft im Hintergrund gleich auch schon wieder die Glotze. Micha, wir müssen uns ein bisschen sputen. Meine Lakers, die spielen gerade. Es geht
Ah,
um
okay.
die Playoffs und beziehungsweise ums Play-in. Haben aber
Kennt
natürlich.
Magic Johnson noch?
Nee, der ist leider nicht am Stissel, aber LeBron im Moment geht wieder durch die Decke und, und. Also, wir haben und zwar eure Stimme, die wir hier jedes Mal mit reinnehmen und das machen wir bis zum bitteren Ende. Ich habe schon fast gesagt, bis zum bitteren Tod. Ja, so fühlt es sich ja schon fast an. Also, einige Stimmen wieder hier am Start. Der Marco, Rödinghausen, Lippstadt und Gütersloh. Ach, was bin ich froh. Super, Thomas. Gutes Spiel vom MSV. Man hat aber verpasst, nach dem 1-0 nachzulegen. Ben, 47. Egal in welcher Liga, wir werden bei dir sein. Hayase, sorry, Bro. Hoffe, ihr kommt schnell wieder zurück. Dann haben wir den Karl. Schommers hat doppelt so viele Niederlagen wie Siege. Dann haben wir Babsi Jörrens. Super Stimmung. Ergebnis war eher Nebensache, nur der MSV. Florian Stausberg, wir kommen stärker zurück. Schumchen 23, was soll man da noch sagen? Hut ab vor den 16.000 Fans. Schumchen nochmal, Liebe kennt keine Liga. Ben 1907, 45er, wer weiß, jetzt noch Hoffnung hat, heißt wahrscheinlich Schommers. Okay. MSV Christoph, Neuaufbau in der Regio. Der Holländer, egal welche Liga, für immer MSV. Patrick aus Aachen, wie kann man in solch einem Endspiel mit geschenktem Tor dem Gegner eins schenken? Florian Greger, ich bin gespannt auf den Neuanfang. Freue mich auf die neue Saison mit Max im Tor. Hoppy 47, ab der 60. komplett die Ordnung verloren. Sebastian Janko, der letzte Strohhalm wurde leider in der zweiten Halbzeit gebrochen und verloren. Tolle Schröers, das ist insgesamt einfach zu wenig. Unser Trainer hat eine sehr eingeschränkte Sichtweise vom Fußball. Der 19 Marcel 02, einfach nur traurig, was aus diesem Traditionsverein geworden ist. Chris Chiplin, die Lichter gehen aus, zu viele Fehlentscheidungen in der Ära Wald. Fresh and Funky 84, es war brutal, Enttäuscht. Ich war brutal enttäuscht nach dem Spiel. Erstklassig mal wieder die Fans. McDorito war eh klar. McDorito nochmal. Jetzt muss von Vereins wegen über den Trainer gesprochen werden. Neustart jetzt. Sebi 89 aus Aachen. Nichts geht mehr. Schade. Devin Hengst, zu wenig, trotz guter erster Hälfte, weiß das jetzt endgültig, wir kommen wieder. Christoph Fischel plätschert jetzt halt so aus, werden noch zähe Wochen. Dann haben wir E-RTH, ich wünschte, ich wäre nie Duisburg-Fan geworden, also der geht hart ins Gericht. Dann haben wir Dario Brent, Max Braune ist ein Biest. Wino 19:02, der Zug ist abgefahren nach Oberhausen. Und dann haben wir Dadu Fußballvlog, der ist sehr, sehr traurig. Könnt ihr gerne mal Dadu Fußballvlog immer wieder ab oder reinschalten, besser gesagt. Ist ebenfalls jemand, der mit großem Herz am MSV hängt. Genau wie Pirat TV unter der Woche. Mein Gott, ebenfalls YouTuber, immer wieder am Stissel. Gerne mal reinschauen. Hab auch unter der Woche mit ihm geschrieben. Hab mich bedankt, dass er sich letzte Woche bei uns gemeldet hat. Und naja, vielen Dank dafür, Pira. Und der letzte Kommentar, Michael, passend zur Sendung, beziehungsweise auch...
Ganz kurz, Pira filmt übrigens oft aus Block 4. Der läuft öfter ganz, ganz oben über uns her und macht seine Videos aus der letzten
Reihe. Der hat aber einen Slogan anders als du. Der sagt nämlich, nie ein Bier in Block 4. So, und Duisburger Blut, passend zur Sendungsvorbereitung heute bei Instagram oder gestern... Nothing else matters. Damit ist alles gesungen von den Besten.
Ja, und ich habe auch noch ein Sprichwort.
Am Ende kackt die Ente.
Liebe Grüße und nochmal vielen, vielen Dank für das Trikot an Santi Castaneda. Castaneda übrigens, wenn wir es jetzt schon mal richtig aussprechen, da ist eine kleine Welle über dem N und dementsprechend ist es Santiago Castaneda. Aber gut, das ist nicht so wichtig. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren Edeka Elskamp, Bürosysteme Lilienthal und United Autoglas Oberhausen. Sehe ich gerade im Stream, dass wir uns hier nochmal explizit bedanken. Stefan, gehen wir in die Mitgliederversammlung.
Ja, sehr gerne, würde ich jetzt schon fast an dieser Stelle sagen. Ich war ja nicht vor Ort, aber du. Und darüber gilt es natürlich jetzt im zweiten Teil nochmal zu sprechen, denn natürlich habe ich den Reviersport-Ticker verfolgt. Ich habe die Aktualisierung gefühlt sekündlich nochmal in Beschlag genommen. Aber es ist natürlich immer sehr, sehr gut, wenn einer von uns da ist. Du warst vor Ort und es gab ja einige Themen, du hast gerade angesprochen, rund 600 Mitglieder im Theater am Marientor in Duisburg und es war alles angerichtet und am Ende sollte es dann doch eher so, naja, sehr, sehr nüchtern ausgehen, hatte ich so den Eindruck.
Boah, weiß ich gar nicht. Am Ende gab es dann nochmal ein bisschen Diskussionen zwischen den, ich würde mal sagen, traditionalistischen MSV-Fans und den Verfechtern von Investitionen in Hand der Geschäftsführung, so will ich es mal sagen. Denn darum ging es dann am Ende und da hat sich Michael Preetz auch eingeschaltet. Ich will das jetzt nicht nochmal zusammenfassen, denn liebe Leute, auch unsere Kollegen vom Radio Duisburg Podcast waren da und haben am Donnerstag eine Sendung darüber gemacht, ne, wo sie nur über die Mitgliederversammlung sprechen. Dementsprechend könnt ihr da gerne mal reinhören. Was mich nur sehr, sehr interessiert hat, war die, und das ist ja eher so mein Thema, wie tritt der Verein auf bei so einer Versammlung? Wie treten die einzelnen Laudatoren oder Redner auf? So, und da muss ich sagen, Ingo Wald wirkte für mich eher angefasst, so, also instabil, also nicht Brust raus. So, das war für mich eher schwach, aber nicht negativ gemeint, sondern eher, dass ich das Gefühl hatte, ihm geht es nicht gut in der Situation gerade. Und dann muss ich eine Sache sagen über jetzt ist mir doch Ulf Schott. Über Ulf Schott eine Sache sagen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Habe ich schon gehört, nicht aus dem Ticker, da stand es nicht, aber ich glaube, so wurde mir gesteckt. Dann sag mal.
Also. Ich muss eine Sache an dieser Stelle sagen. Erstens habe ich in dem Moment, als er angefangen hat zu reden, habe ich kurz nicht hingeguckt und habe gedacht, Oliver Kahn fängt an zu sprechen. Die
Ja.
sind vom Duktus halt sehr, 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 sehr nah beieinander. Und was ich halt sehr, 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 sehr schlimm finde, ist, dass jemand wie Ulf Schott, der hat ja auch eine Vita und der hat ja auch die Kontakte und der hat ja auch nicht ohne Grund den ersten Kontakt hergestellt zu Michael Preetz. Das hat er ja auch auf der Mitgliederversammlung verlauten lassen, dass er der Erste war. Dass jemand wie er so schlecht vorbereitet sein kann, weil die Art der Kommunikation war so schlecht. Er hat sich da allen Ernstes hingestellt und hat, ich will es jetzt, um Gottes Willen, das, was jetzt kommt, ist nicht wörtlich, deswegen kann schon sein, dass ich jetzt Worte nenne, die er nicht gesagt hat. Aber es geht um den Inhalt, den ich so mitgenommen habe. Wir haben die Weichen gestellt, jetzt in der Winterpause mit Michael Preetz. Und Michael Preetz ist jetzt derjenige, der uns da rausführen wird. Und wir sind in der Rückrunde Platz 12. Es ist doch eigentlich also alles okay. Und Leute, hätten wir noch eins dieser Spiele Essen-Bielefeld gewonnen, wären wir jetzt Achter. Auf einer Jahreshauptversammlung, auf der der Verein de facto 3 Tage vorher abgestiegen ist, bei einem Derby bei Rot-Weiß Essen, stellt der Mann sich hin als Verantwortlicher für den Sport im Vorstand des e.V. und sagt, wir haben sportlich ja jetzt alles richtig gemacht. Und ich habe da gesessen. Und ich wurde schon ganz oft gefragt, Micha, redest du denn mal? Ich wurde an dieser Stelle auch wieder angestupst. Micha, geh ans Mikro. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Da an der Stelle schon mal sowieso gar nicht, ne? Weil das nicht die Aussprache war. Aber es hat mich kurz Zeit überlegen lassen, ob ich hinterher doch mal aufstehe, um die Kommunikations- oder die Stoßrichtung der Kommunikation des MSV Duisburg bei so einer Jahreshauptversammlung in Frage zu stellen. Das ist arg unprofessionell gewesen. Das will ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Was Ulf Schott gemacht hat, war total unprofessionell. Die Abteilung Geschäftsführung Schrägstrich Finanzen hat das sehr souverän gemacht. Auch der neue Prokurist hat es sehr souverän moderiert. Vollkommen okay. Es gibt eine Sache, die ich sachlich an dieser Stelle nochmal kritisieren möchte, an der gesamten Konstruktion MSV Duisburg. Wenn ich das richtig verstanden habe, anhand der Zahlen, dann haben wir in der Saison 22/23 in der gesamten Catering- und Shop-Situation 600.000 Euro eingenommen. MSV Duisburg, 600.000 Euro. Der Gesamtverein als Umsatz in der im Catering und im Shop. So, Stefan, du guckst gerade so, als würdest du die Zahlen nicht glauben oder nicht verstehen. Und damit guckst du ganz genau richtig. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz für Dumme. Wir rechnen mal ganz kurz für Dumme. So, wir haben 19 Heimspiele. In diesen 19 Heimspielen würdest du sagen, es ist bei 10.000 Zuschauern negativ gerechnet, es waren wahrscheinlich 13.000 Zuschauer. Lass uns der Einfachheit halber negativ rechnen. 10.000 Zuschauer, davon trinken 5.000 Leute Bier, davon trinken 10.000, davon trinken aber die Hälfte 2 Bier. Das heißt 10.000 Bier. Können wir davon einfach mal negativ, da haben wir noch keine Wurst verkauft. Ich will nur vom Bier sprechen. Ohne Wurst. Wir reden von 10.000 Bier pro Spiel. Hast du einen Rechner offen? Taschenrechner?
Ja, oder 10.000 Zuschauer mal, was würdest du jetzt sagen,
Nee, nee, ich rechne jetzt mal. Lass uns bitte
nee,
ganz negativ mal eben nur
ja,
vom Bier.
ja, oder lass uns doch davon
10.000 Bier.
ausgehen, was gibt ein Zuschauer pro Spiel aus,
Okay,
im Schnitt?
von mir aus. Das sind locker 10 Euro.
Können wir ja sogar noch weniger, damit's ein, sagen wir mal, ein Bier kostet, was kostet Bier? 5 und früher die Wurst 3 oder so.
Okay,
Sagen wir mal 8
5.
Euro. Sagen wir mal
Okay,
8
8
Euro.
Euro.
8
So, dann
Euro
sind
im
wir bei
Schnitt.
80.000.
Und das mal 19.
Mal 19, dann sind wir bei 1,5 Millionen Euro. So, 1,5 Millionen Euro, wir reden von Umsatz.
Aber du hast auch
Wir
sogar gesagt, korrigier mich, Catering
inklusive
und
Shop. Ja.
Shop-Umsätze, ne?
Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, aber lass uns von mir aus den Shop mal rausnehmen. Aber wir reden hier also von einer extrem schlechten finanziellen Verhandlungssituation des MSV mit dem Caterer. Weil für mich sieht das so aus, als ob der MSV Duisburg am Catering maximal 30% bekommt. Und das ist für einen Verein wie den MSV, der so stark von den Zuschauern lebt, viel zu wenig. Da muss eine stärkere Position hin. Also ich kann das nicht verstehen. Helft mir und bitte schreibt mir gerne bei Twitter oder als Privatnachricht bei Insta, ob ich mich komplett verrechne gerade. Aber als ich die Zahl gesehen habe, habe ich gedacht, das darf so nicht sein, denn so rechnet sich der Verein nicht. Nico schreibt 15 bis 20% rechnerisch. So, das ist halt, vermutlich ist das echt schrecklich wenig. Und dann musst du auch relativieren, dann musst du auch relativieren, Zebranator, nein, ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur diese Zahl
Jetzt,
gelesen.
muss ich, jetzt muss ich sogar noch eins dazu hinzufügen,
Ganz
ne?
kurz, merk dir den
Ja?
Gedanken. Dann muss man aber auch relativieren, dass die Fans sich über die Bierpreise beschweren. Denn wenn die
Ja.
Bierpreise nicht so hoch wären, würden wir noch weniger bekommen, weil scheinbar der Löwenanteil nicht beim MSV landet. Stefan.
Wenn man in das Thema Catering jetzt noch mal reingeht und da mache ich jetzt ein weiteres Fass mal auf. Ich möchte mich bei diesem Thema generell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Micha, ich war ja letzte Woche in Essen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war besser. Das
Was war
Essen
besser?
und auch zum Teil der Service. Klar,
Wo
Service,
jetzt? Im VIP in Essen?
ja.
Da war ich noch nie, das kann ich nicht sagen.
Ja, also ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, war ja aber nicht alleine. Und mein Kumpel, der sagte, hör mal, das ist ja geil. Dachte ich so, okay, alles klar. Da kriegst du zum Beispiel nochmal Bratwurst und Krakauer auch im VIP-Bereich. Ne? Also frisch gemacht an so einem Grillstand. Das fand ich richtig geil. Dann gab es nochmal Bierausschank genau am Ausgang. Also wenn du quasi rausgehst zur Tribüne hin, fand ich auch sehr, sehr geil. Die hatten dann so einzelne Zapfer nochmal mit so Biertonnen quasi. Könnte man sich nochmal eine
Okay,
Scheibe von abschneiden? Egal,
okay,
wir
das ist ein
schweifen
anderes,
ab. Wir schweifen
genau, das ist ein
ab.
anderes Thema, aber was mich halt hier, mich interessiert gar nicht die Zahl an sich. Mich
Wir haben jetzt
interessiert.
mal nochmal mit 5 Euro gerechnet. Da wären wir bei 950.000, weil der Neudorfer gerade das reingeworfen hat.
Ja, wir reden aber von Umsatz, weil gerade jemand irgendwas sagte von Personalkosten sind auch hoch. Niklas redet vielleicht von den Personalkosten des Caterers. Das mag sein, dass der deswegen mehr bekommen muss. Whatever. Aber ganz ehrlich, wie viel Bier gehen an einem Bierstand pro Minute raus und was ist der Stundenlohn? Ja, so, das würde ich jetzt mal relativieren. Also wir reden in dieser Tabelle, die ich da bei der JV gesehen habe, reden wir von Umsatz und nicht von Gewinn. Ne, dementsprechend ist das hier, finde ich, durchaus mal diskussionswürdig, ob man die Verhandlungsposition des MSV da nochmal überdenken oder in die Verhandlungen nochmal gehen müsste mit den Caterern, weil das ist für einen Verein 600.000 Euro an Catering, wenn der Shop nicht sogar noch dazukommt, das ist pro Saison, das ist nicht akzeptabel.
Lass uns aber bitte nochmal bei dem Punkt bleiben, der ja gerade so vielen wie auch mir aufgestoßen ist, wo Ulf Schott sich dahinstellt und sagt, naja, so schlimm ist das doch ganz, das Ganze doch gar nicht. Also so der Tenor war ja so zumindest so zu entnehmen. Also ich denke mal schon, er wird die Tabelle kennen und den Blick gehabt haben, aber sich dann so hinzustellen und zu sagen, naja, liebe Leute, eigentlich sind wir 12. in der Rückrundentabelle und eigentlich hätten wir 8. sein können. Bringt uns aber unterm Strich nichts, wenn du, wie du gerade sagtest, das Derby ein paar Tage alt 4:1 in Essen verlieren und damit mehr oder weniger der Abstieg besiegelt wurde. Also da muss
Ja,
man
okay, ich
wirklich
wollte,
sagen, Ziel verfehlt, ne?
ja, ich wollte damit auch nur den zweiten Punkt, der mich so ein bisschen beschäftigt hat, auf der JHV ansprechen. Also das eine war Ulf Schott, das andere war das Thema, was ihr dann gerne bei den Kollegen von Radio Duisburg nachhören könnt. Das
Ja.
dritte ist halt dann eben diese 600.000 brutto, Achie Bergmann, genau, 600.000 Umsatz brutto. Dementsprechend ja, waren das die Punkte, die mich da so sehr beschäftigt haben, plus die Tatsache, dass Boris Schommers das Vertrauen ausgesprochen wurde für den Klassenerhalt. Auch das hochgradig gefährlich, finde ich, in einer Situation, wo noch nicht hundertprozentig klar ist, dass wir absteigen. Denn in dem Moment bindest du dich, wir hatten das schon mal wo wir dann nach so einer Saison dann irgendwie mit dem Trainer weitergemacht haben, ne? Pavel Dotschew, der uns dann am Ende auch eine Saison gekostet hat, diese Entscheidung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Jahreshauptversammlung erschien mir relativ unprofessionell von vielen Rednern. Und ich fand es grundsätzlich, unabhängig von Inhalten, wie gesagt, die Inhalte holt euch woanders her, inhaltlich, also nicht, sondern grundsätzlich finde ich es sehr bedenklich, wenn bei einer Jahreshauptversammlung, weiß ich nicht, so 2/5 nach Hause geht, bevor die Entscheidungen getroffen werden, wo es dann wirklich um wichtige Dinge geht, nämlich wozu muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden oder wozu muss 75% vorhanden sein, um welche Entscheidungen für den Verein zu treffen. Ja, es ist Mittwochabend und ja, wir haben dort 5 Stunden gesessen, sind also da erst um 23 Uhr raus, glaube ich. Dementsprechend verstehe ich das schon für Leute, die um 5 Uhr oder um 4 Uhr aufstehen müssen, kann ich nachvollziehen. Aber ich wünschte mir schon, dass die Leute, und wir haben ja sehr, sehr, sehr viele vernünftige MSV-Fans im Stadion, da rede ich jetzt nicht von einer kleinen Minderheit, die Böller auf Rollstuhlfahrer schmeißt, sondern da rede ich wirklich von der großen Mehrheit, sagen wir ganz, ganz viele Vernünftige von. Und wir haben, glaube ich, 8.500 Mitglieder im Verein. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute zur JHV kommen, damit da wirklich, also dass die Leute kommen, die auch das Herz am rechten Fleck haben, dass wir da ein bisschen, ja, eine bessere Veranstaltung hinbekommen als das in den letzten Jahren.
Wenn ihr, oder das lasse ich an dieser Stelle, ja, wir haben insgesamt, ich glaube, derzeit 8.500 Mitglieder und ich glaube einfach, dass viele aber auch insgesamt einfach den Papp aufhaben, wie man so schön sagt. Und ja, dann, dass dann noch irgendwann die Letzten auch gehen während einer Veranstaltung, das ist natürlich sinnbildlich zu sehen. Und ja, gibt uns natürlich nur noch den Ausblick, Michael, nächste Woche spielt der MSV in Ingolstadt. Für die meisten ist das Ding gegessen. Für einige weitere Optimisten gilt die Rechnung 5 aus 5. Dementsprechend 3 Punkte an der Schanz beim guten Ivo. Vielleicht kann er uns da nochmal ein kleines Gastgeschenk machen. Aber
Vielleicht
Leute,
schickt uns Ivo auch einfach in die vierte Liga.
Bielefeld hat heute noch im frühen Abendspiel gegen Rot-Weiß Essen zu Hause gespielt. 1:1 unentschieden. Das heißt, der Abstand bezieht sich auf oder beziffert sich auf 8 Punkte in der Tabelle. Das heißt, es ist alles gleich
Nicht
geblieben.
auf Bielefeld gucken an dieser Stelle. Bielefeld mit dem absolut besseren, für sich besseren Restprogramm. Bielefeld wird die Punkte holen, da können wir machen, was wir wollen. Auf Mannheim gucken und merken, auch da können wir nicht mehr ran.
Genau, das sind 8 Punkte plus das schlechtere Torverhältnis, zumindest aktuell. Und demnach wird es höchstwahrscheinlich, und auch das haben wir ja letzte Woche hier schon ausführlich besprochen, das gewesen sein. Wir werden uns mit der Regionalliga West abfinden müssen, werden das Ganze natürlich wie gewohnt hier immer wieder begleiten, auch bis dahin. Und dazu möchte ich euch insgesamt hier Folgendes nochmal ans Herz legen. Und zwar, trotz allem findet am 28. April Sonntag, also in 2 Wochen von 10 bis 14 Uhr, ein großes Spendenfest in Moers statt, auf dem Edeka-Platz. Das heißt, wir reden hier über die neue Zentrale, hier ein paar Meter weiter um die Ecke von mir. Also es ist ein Heimspiel für mich. Ich werde dementsprechend auch vor Ort sein. Wollen das Ganze natürlich hier supporten, unterstützen, denn unser guter Freund, der Alex, fährt im Rahmen dieses Spendenfests mit dem Fahrrad 707 Kilometer in 6 Tagen. Wahnsinnsleistung, und es ist angerichtet, es wird eine Autogrammstunde mit samt MSV-Verantwortlichen als auch Spielern dort geben. 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr findet das Ganze statt. Kommt gerne vorbei, und in dem Sinne können wir sagen, samstags noch zuvor am 27. ins Stadion gehen gegen Sandhausen und am 28. nach Moers. Da werden wir uns dann mit Sicherheit alle treffen, denn Support ist bekanntlich kein Mord, und wir werden das Ganze hier auch sachlich und fachlich zu Ende bringen, wie es sich gehört. Der MSV hat also noch 5 Spiele auf der Uhr. Wir sind gespannt, wie sich die Mannschaft als auch das weitere Umfeld sich darin einfindet. Denn ja, ich glaube, das, was jetzt noch am wenigsten passieren darf, ist, dass man es jetzt einfach so abschenkt und dass man noch den Letzten vergrault. Denn man muss ja jetzt, und das haben wir die letzten Jahre gesagt, Michael, immer wieder so eine Saison auch sauber zu Ende spielen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Ich habe so meine Zweifel daran, weil auch viele Spieler irgendwie vielleicht sogar jetzt schon wissen, wie es weitergeht. weil sie vielleicht auch gedanklich schon mit dem MSV abgeschlossen haben. Da weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Wollen wir es einfach mal nicht hoffen und trotzdem, dass im Hintergrund uns schon zumindest strategisch der Neuaufbau durch Michael Preetz, auch darin setze ich meine größten Hoffnungen, dass uns der gelingt.
Na, es hängt ja immer so ein bisschen auch am Personal. Das heißt, es muss für mich jetzt ganz, ganz klar so schnell wie möglich für Verhandlungen mit neuen und mit alten Spielern so schnell wie möglich ein Trainerteam entschieden werden. Denn unabhängig davon, dass natürlich jetzt nicht der Trainer die Spieler holt, aber wenn du einen Spieler in eine Verhandlungssituation bringst, dann musst du ihm auch sagen, hier, guck mal, da ist Trainer X, der hat das und das vor und mit dem vielleicht auch schon sprechen. So, ich weiß, dass Ziege auch logischerweise persönlich mit den Leuten als Trainer gesprochen hat, bevor sie zu uns gekommen sind oder eben nicht zu uns gekommen sind. Das heißt, das persönliche Gespräch, und das haben ja auch bei uns schon im Podcast einige, ich glaube, Kölle, was auch ne, diese persönlichen Gespräche auch angeführt hat, das spielt eine große Rolle. Wenn du in einem Gespräch nur Michael Preetz, wirklich ein toller Gesprächspartner an der Stelle für so einen jungen Spieler, aber wenn du dann eben auch noch einen Trainer hast, der dir sagt, ey, pass mal auf, nur um einen Namen jetzt zu nennen, keine Ahnung, Hans, wenn du jetzt zum MSV kommst, ich habe das mit dir vor, ich möchte dieses System spielen und du hast bei mir genau diesen Platz und ich glaube, so wie ich dich gesehen habe, dass du genau das Puzzlestück bist, was ich für diese Mannschaft brauche. Das sind halt Gespräche, die du nicht führen kannst, wenn du keinen Trainer hast oder aber, um Gottes Willen, die halt Boris Schommers noch führen würde, was halt auch, sorry, aber selbst wenn er bliebe, dann wäre es noch logischerweise okay, aber wenn er nicht bleibt, auch eine völlig falsche Situation ist, dass Boris Schommers dann diese Gespräche führt. Ja, du verstehst mich.
Ich habe das vernommen, Micha, und ich möchte hier zum Abschluss nochmal eine Nachricht vorlesen, und zwar von jemandem, einem Supporter hier über unser Regionalliga-Format. Der kommt nämlich aus Aachen, nennt sich Meister. Meister ist hier immer sehr, sehr aktiv im Chat und ist ein cooler Typ. Stefan, mal ein paar Worte an dich und den MSV. Seht die Regionalliga nicht als Totengrab, Ausrufezeichen. Schau uns in Aachen an. Wir haben 11 Jahre gebraucht und ich sag dir ehrlich, ich will keinen Tag in dieser Kackliga missen, Ausrufezeichen. Klar, die Übertragung, ... nenne ich jetzt nicht. Aber Regionalliga heißt Neuanfang und Neuaufstellung. Und ich schwöre dir, ihr kommt stärker zurück. Die Regionalliga West wird den Zusammenhalt stärken. Ich kann euch nur sagen, es fühlt sich momentan an, als könnte man fliegen. Das ist wie ein verdammt geiler Trip. Und diese Glücksgefühle erwarten euch auch, wenn es Jahre dauert. Jede Sekunde in der Regionalliga West prägt. Seht es als Kur. Und besetzt die Posten mit Leuten aus der Kurve, die den Club lieben. Wir sehen uns und es wird keine 11 Jahre dauern, Freunde.
Vieles dabei, was ich emotional unterschreiben würde. Besetzt die Posten mit Personen aus der Kurve sehr, sehr gerne, wenn die Kompetenz eben gleichzeitig auch noch da ist. So würde ich sagen. Aber die Kurve darf nicht das Argument sein. Genauso wie auch jetzt, und das ist auch die Gefahr bei solchen Situationen, jetzt kommen auch die Leute aus den Löchern, die dem MSV jetzt helfen wollen, so, die aber eigentlich nur sich selber irgendwo ins Rampenlicht wieder bringen wollen und jetzt ihre Chance sehen, da eine Macht zu erhalten. Ne? Da darf also weder das Label MSV-Fan, noch das Label Fachmann, noch das Label Ex-Spieler darf irgendwie dazu führen, dass man jetzt Kurzschlussentscheidungen trifft, nur um irgendwelche Namen jetzt vorne an den Karren zu hängen. Ja, ich würde mal behaupten, in der Führung von Alemannia Aachen und in der Führung von SC Verl und in der Führung von St. Pauli vielleicht sogar. Weiß ich nicht, St. Pauli ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du siehst in diesen aufstrebenden, kleineren, beziehungsweise von ganz unten kommenden Clubs, siehst du keine Oliver Kahns und keine Du weißt, was ich meine. So, keine Ex-Spieler, die sich darauf drängen. So, ich will damit auch nicht sagen, dass Ex-Spieler falsch ist, um Gottes Willen. Es gibt Ex-Spieler, die haben richtig viel auf dem Kasten, aber du verstehst mich. Ich möchte, dass man jetzt vorsichtig ist und mit frischen Leuten, sowohl wir haben beim Marketing, ich habe den ganz, ganz kurz kennengelernt, den unseren Herrn Koke, macht einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Da haben wir einen richtigen Mann, glaube ich, in Sachen Finanzen haben wir, glaube ich, einen guten Mann als Prokuristen, wir haben einen guten Geschäftsführer, wir fangen ja gut an. So, dann lass uns aber jetzt bitte darauf achten, dass wir die richtigen Gesichter bekommen und dass wir auf Charakter achten. Dass wir wirklich auf Charakter achten und nicht nur auf, ich will euch helfen oder ich habe Kohle.
Ich glaube, mit den Schlussworten können wir jetzt gut in den Abend gehen. Bleibt mir noch ein kleiner Programmhinweis, liebe Leute. Und zwar blende ich es hier nochmal für euch ein. Denn die Folge Regionalliga-Podcast im Westen liegt ab mit dem guten Sven, ist auf jeden Fall eine sehens- und hörenswerte Sendung. Könnt ihr gerne mal reinschnuppern, wie sich dies anfühlt. In der Regionalliga ist jetzt gar nicht böse gemeint. Und kleiner Ausblick auf morgen im Westen, dritte Liga, alle einschalten ab, ich denke mal 2020-30. Kultkommentator Christian Straßburger bei mir zu Gast. Da spreche ich mit ihm über den Aufstieg als auch, besser gesagt, über den Abstiegskampf. Also für all die Spotify- und iTunes-Zuhörer, Montagabend auf YouTube das Ganze. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, es wird höchstwahrscheinlich eine aufgezeichnete Sendung sein, da der Christian nur Mittagszeit hat. Und dementsprechend nehmen wir das aber trotzdem auch gerne. Er war ja auch derjenige, der zumindest den MSV, ich glaube, in Bielefeld, in Essen und jetzt am Freitag auf jeden Fall gegen Mannheim kommentiert hat. Und da freuen wir uns drauf. Wird wahrscheinlich eine emotionale Sendung werden. Mittags natürlich nicht bei einem Bierchen, aber trotzdem wird er gerne mit mir über den MSV unter anderem plaudern. Also schaltet gerne morgen ein. Und dann würde ich sagen, Micha, war's das? Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt 1 Stunde und 35 Minuten. Liebe Leute, wir haben so viele Themen behandelt heute. Ich glaube, ihr könnt das Ganze sehr, sehr gut einordnen. Gerne im Nachgang an dieses Video sage ich immer wieder, gerne liken, abonnieren. Wir sind quasi mehr oder weniger auf dem Weg für die 4000 Abonnenten. Aber was uns enorm weiterhilft, sind immer die Kommentare im Anschluss an dieses Video hier drunter. Wie seht ihr die ganze Situation rund um den MSV? War das am Freitag vielleicht nochmal sowas wie das letzte Aufbäumen und es hat nicht funktioniert? Ist Boris Schommers der richtige Trainer am richtigen Ort? Und. So viele Fragen. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit würdet ihr uns helfen. Notiert euch schon mal den 28. Ich kann es nochmal einblenden, den 28.04. Also das Spendenfest in Moers am Edeka-Platz. Also gerne dort vorbeischauen. Große MSV-Autogrammstunde von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Geht dorthin, seid friedlich, habt Spaß an diesem Tag. Ist ein Familienfest oder wird zumindest als solches angesehen. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Leute, die im Chat sind. Vielen, vielen Dank dafür. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es gar nicht. Und dementsprechend bin ich raus. Wir werden das Ganze hier nächste Woche nach wie vor begleiten. Ich habe schon mal, jetzt weiß ich es wieder, einen kleinen Programmhinweis, Michael. Ich muss mal gucken, wie wir es nächste Woche wie wir es machen. Denn ich bin nächste Woche Sonntag bei Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, beruflich. Und da weiß ich nicht, wie ich da aus dem Stadion komme bei den ganzen 80.000 Verrückten.
Wann ist
Müssen
Anstoß?
Ich glaube 16:30 Uhr oder dieses Nachmittagsspiel da, ich weiß gar nicht, muss ich mal eben gucken. Warte mal, das machen wir nochmal, bevor ich jetzt
Also
hier.
15 Uhr oder
Ich
17:30 Uhr oder
glaube,
sowas?
na, ich glaube eher das spätere Spiel. Warte mal. Da gucken wir nochmal
Guckst du dir die
rein.
erste Niederlage von
17:30 Uhr.
17:30 Uhr wird eng.
Ja, es wird verdammt eng, erst recht. Also Regionalliga wird es auf gar keinen Fall packen. Ich muss mal gucken. Ich weiß auch nicht 100 Millionen Prozent, ob ich es irgendwie schaffe oder nicht oder ja. Wir werden euch informieren. Das will ich damit sagen. Auf unserem Instagram-Kanal frühzeitig, ob Sonntag, ob Montag, ob 21:30 Uhr, ob 20 Uhr. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es erfahren. Da sprechen wir dann über das Spiel gegen Ingolstadt. Micha, dir vielen Dank, allen Leuten auch. Dann sehen wir uns. Ich bin raus. Nur der MSV. Ciao.
Ihr habt euch wohl. Ciao, ciao.
Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß!